Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Gebubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Marcel nicht, denn der Marcel hat Urlaub und dann ist es auch schwierig, einen Podcast aufzunehmen. Dementsprechend sitzt heute hier die liebe Yvonne und wird mit mir zusammen ein Sonderthema machen, also endlich mal wieder ein richtiges Autopflegethema, wenn man so will. Wir sprechen heute nämlich über die 3PH Autowäsche und alles, was es darüber noch zu berichten gibt, von pH-Werten über von alkalisch und sauer und überhaupt und sowieso. Und das von jemand, der gerade so als teilgenommen gelistet wurde in der Schule im Chemieunterricht. Somit seid gespannt, was dabei rausgekommen ist. Aber Spaß beiseite. Also ich denke, es ist ein hochspannendes Thema geworden und hochinteressant vor allem, weil das in den letzten Jahren doch relativ präsent wurde, diese ganze 3PH-Geschichte. Und wir natürlich jetzt auch im Shop noch ein paar spezielle Produkte für euch drin haben, die es zu besprechen gilt. Und ja, daraus haben wir einen kleinen Podcast gemacht. Heute mit den ein oder anderen Neuheiten und neuen Gegebenheiten. Seid gespannt. Nach dem Intro werden wir euch ein bisschen darüber informieren, was es heute so an Besonderheiten gibt. Und es liegt nicht nur daran, dass die Yvonne heute ausnahmsweise wieder mal wieder dabei ist, sondern noch einiges mehr. In diesem Sinne, nach dem Intro geht die Reise los und ich wünsche euch allen viel Spaß dabei. Und da sind wir wieder am Start mit der neuen Detailing Gebubble Podcast Episode, die heute mal wieder eine ganz besondere Episode ist, denn heute ist alles vollkommen verrückt, alles vollkommen anders, alles seltsam, alles neu. Aber bevor ich dazu komme, fangen wir mit dem ersten, es ist nicht seltsam, aber mit dem ersten zumindest ungewöhnlichen an. Denn
das bin ich.
Gut, das ging aber schnell. Das, ihr habt schon gehört, das war, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, nicht die Stimme von Marcel.
Nein, nicht ganz.
Nicht ganz, sondern
ich bin die Yvonne.
Genau.
Hallo.
Da ist die Yvonne wieder am Start und wird mich heute in einem Premieren-Podcast in jeglicher Hinsicht begleiten. Ich sage es jetzt schon mal vorab, wenn meine Stimme sich komisch anhören sollte, dann
dann liegt es daran, es ist Samstagmorgen und er hat sich verändert.
Okay, Samstagmorgen ist gelogen, es ist 12 Uhr mittags, aber Samstag stimmt. Aber wir sitzen nicht wie zuletzt, wenn wir mal zusammen Podcast aufgenommen haben bei uns in der Firma, sondern wir sitzen bei uns zu Hause im Homeoffice-Büro und haben dort unser Podcast-Studio aufgeschlagen.
Ja, ganz komisch, vor allem, weil wir uns nicht sehen.
Genau, ja, das ist
echt merkwürdig.
Weil wir haben halt im Homeoffice auch so Großbildschirme hier stehen, jeder für sich auf seinem Schreibtisch, wenn wir halt abends dann noch arbeiten. Und es ist tatsächlich so, dass ich den Bildschirm sehe und Yvonne sieht ihren Bildschirm. Und
dahinter redet jemand.
Dahinter redet jemand. Also wir reden quasi wie, was würden wir einen Fernpodcast machen. Das ist eigentlich auch ganz witzig irgendwie, ne?
Ja, das stimmt. Ich kann auch eigentlich ins Wohnzimmer gehen, das ist vielleicht bequemer, wenn man es eh nicht sehen.
Siehst du, ich hätte doch das 9 Meter Kabel mitnehmen sollen. Ich habe noch gefragt. Du hast gesagt, nee. Aber um nochmal aufs Thema zurückzukommen, also einmal ist dieser Punkt neu. Wir sind momentan, wie gesagt, zu Hause. Und sollte sich hier irgendwas tonmäßig anders anhören, liegt es daran, also das ist, wie gesagt, nicht mehr frühmorgens, somit gehe ich mal davon aus, dass die Aufstehstimme nicht der Punkt hier ist, sondern wir haben aufgerüstet. Der ein oder andere hat es wahrscheinlich gesehen. Achso, jetzt muss ich erstmal sagen, wir sind ein Werbepodcast, weil das wird gleich die erste Marke genannt. Hashtag Werbung. Wer uns unterstützen will mit diesem Podcast, der darf gerne mal auf autopflege24.net reinschauen. Dort findet ihr viele der genannten Produkte in diesem Podcast. Natürlich geht es um Autopflege, nicht um das, was ich gleich erwähnen werde. Aber da wir damit unser Geld verdienen, sind wir dementsprechend ein Werbepodcast. So, worauf ich hinaus wollte, ist, was auch neu ist, wir haben aufgerüstet. Hier steht ein komplett neues Podcast-Equipment im Sinne von, man kann es ja sagen, der Rode Rodecaster Pro 2. Hört sich viel besser an als, weiß gar nicht, wie das Ding vorher hieß. Egal, war auch schon High-End-Equipment, aber das ist jetzt, glaube ich, Endstufe.
Vor allem sieht das Ding so abgefahren aus, das leuchtet in so vielen bunten Farben. Das ist wie so ein Mischpult in der Disco.
Genau, ja, ist es tatsächlich auch ein Mischpult, hast du eigentlich schon richtig gesagt. Ist aber von Rode, das ist einer der bekanntesten Mikrofon- und Co-Hersteller von Rode gemacht für Podcaster eigentlich und für Online-Streamer, wie auch immer. Wir machen Podcast, kein Online-Streaming. Nichtsdestotrotz, das Teil ist quasi wirklich Endstufe. Ich bin noch in der Erfindungsphase, daher wie gesagt entschuldigt, wenn die Stimme sich anhört wie von einem anderen Planeten oder von jemandem, wo ihr sagt, hä, Tommy jetzt im Stimmbruch oder was?
Feedback wird erbeten.
Genau, sozusagen. Ja, ja, richtig. Sehr, sehr guter Hinweis, Yvonne, danke. Weil nur dadurch können wir besser werden, können wir sehen, was wir falsch machen. Wir haben das jetzt nach bestem Wissen und Gewissen eingepegelt. Ich sage es, wie es ist. Ich habe hier 1 Milliarde Einstellmöglichkeiten, um die Stimme intensiver, lauter, leiser, mehr crisp, was weiß ich was zu machen. Ich bin da ja Laie. Ich habe erstmal die Standard-Podcast-Einstellung jetzt wieder hergestellt, weil alles, was ich gemacht habe, war irgendwie noch seltsamer. Dementsprechend.
Und du bist ja auch, wie du bist eigentlich, ne?
Ja gut, ich bin ja eher seltsam, meinst du? Ja, stimmt. Sehr seltsam, aber, also keine Ahnung, wir werden sehen. Vielleicht ist es heute tipptopp, vielleicht ist es total Käse, ich weiß es nicht. Aber ja, das nur als Hinweis, daher wirklich sehr, sehr gerne nach diesem Podcast, wenn ihr ihn gehört habt, schickt uns per alle Kanäle, die ihr so kennt, einfach mal eine kurze Rückmeldung und sagt, wie der Ton war, ob die Lautstärke gepasst hat und. Und dann bin ich happy, wenn es funktioniert hat, wenn es vielleicht sogar besser wurde. Wenn was schlechter wurde, sagt es uns gerne auch. Wir können nur dran wachsen. Genau. Ja, im Übrigen ganz lustig, ne? Dieses Interface hat ja, wir können ja lauter Schabernack hier treiben quasi. Ne? Wir können ja zum Beispiel jetzt sagen, die Yvonne hat jetzt eine neue Stimme.
Gut, also das wäre jetzt in dem Fall meine.
Ich traue mich gar nicht zu reden.
Das Lustige ist, das geht nur auf meine Tonspur.
Okay, ich habe schnell wieder weggemacht. Das war jetzt die Monsterstimme, also quasi so wie vorher auch.
Ach, ich habe keinen Kopfhörer auf. Ich habe das jetzt gar nicht gehört. Ich habe dich ja normal reden hören. Ich dachte gerade, was will er?
Okay, ja, also hier kann man lauter so einen Blödsinn anmachen hier mit, was gibt's hier noch, oder?
Das ist der kleine Roboter.
Ja, der kleine Roboter und so Scherze. Ich sag's euch ganz
lauter
ehrlich.
Lauter so ein Kappes, was kein Mensch braucht.
Genau, das Kappes, das braucht, sagen Hessen zumindest so Kappes. You know, Kappes ist auch so ein Spruch. Aber damit lassen wir mal die Finger weg. Ich habe immerhin mein Fail-Sound habe ich mittlerweile wieder drauf hier, nämlich den hier. Den habe ich mir irgendwann mal gekauft, den darf ich verwenden. Was ist ja immer blöd in Podcast? Du darfst ja keine Lizenzmusik verwenden, wenn du nicht eine Lizenz hast. Unser Intro ist zum Beispiel lizenziert und dieser Ton auch. Also für uns, da haben wir mal irgendwann diese Outtake-Podcast gemacht und immer wenn ich irgendwie dummes Zeug geredet habe und mich versprochen habe, kam dann die direkt danach. Die Yvonne hört es gerade nicht, weil sie keinen Kopfhörer auf hat. Die
also drück
grad,
drauf, dann lohnt sich's.
Ja, genau, drück drauf. Genau, aber das nur am Rande, das ist jetzt alles Quatsch, braucht erstmal kein Mensch. Noch ein letzter Punkt dazu, was so im Großen damit geplant ist, denn wir können mit dem Ding ein richtiges Highlight machen. Wir können möglicherweise Live-Podcasts durchführen. Tatsächlich ist es so, dass wir Handygeräte mit Bluetooth über Bluetooth an dieses Gerät ansteuern können. Heißt, ihr könntet uns theoretisch über einen WhatsApp-Sprachanruf oder sowas anrufen und wir könnten euch über das Interface dann in den Podcast reinleiten. Da habe ich so ein paar Pläne. Mal gucken, ob das was wird. Wir werden da mal ein bisschen dran üben. Und wenn das funktioniert, machen wir vielleicht irgendwann mal so hier einen Call-in-Podcast. Wenn ihr eine Frage habt, ruft uns einfach an und wir geben sie live in den Podcast rein. Das ist vielleicht auch mal ganz cool.
Das ist dann wie jetzt hier, man sieht sich nicht.
Ja, genau, richtig. Also eigentlich ändert sich nichts, gell? Das ist, ja, also ich hoffe, das klappt jetzt hier alles. Ich hoffe, der Ton klappt. Wie gesagt, wir sitzen in einem kleinen Homeoffice gerade und da ist auch die Tonierung wieder anders durch andere Gegenstände im Raum, bla bla. Wir werden sehen.
Schauen wir mal, ob die Mitbewohner in unserem Haus uns wohlgesonnen sind und jetzt nicht gleich die Bohrmaschine auspacken.
Oh ja, stimmt. Ja, das ist Samstagmittag, kann das theoretisch sein.
Aber warum sitzen wir eigentlich hier? Weil der Marcel mal wieder Urlaub hat.
Richtig, mal wieder, genau, exakt. Marcel ist mal wieder im Urlaub, in dem Fall nicht mal wieder krank, sondern mal wieder im Urlaub. Haben wir schon angekündigt, wohlverdient natürlich. Ich habe ihm auch schon reichlich Arbeit organisiert. Wenn er wieder zurück ist, gibt es wieder reichlich Aufbereitung bei uns. Also ihm wird nicht langweilig danach, aber jetzt erholt er sich erstmal von den Strapazen bei Autopflege 24 und wird dann in wahrscheinlich 2 Wochen, glaube ich,
guten
2 Wochen wieder zurück sein.
Das heißt, ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass ihr meine Stimme jetzt ein paar Mal häufiger hört.
Genau. Und heute zu welchem Thema übrigens, so ganz am Rande, bevor wir gleich noch anderes dummes Zeug reden.
Heute gibt es tatsächlich mal wieder einen Fachpodcast zum Thema Autopflege. Mhm. Wir reden über die 3PH Autowäsche.
Genau, was das ist, worum es da geht. Wer da jetzt sagt, hä, was ist 3PH, worum, wie, wo, weshalb?
Habe ich auch gesagt, tatsächlich.
Genau, richtig.
Ich bin der perfekte Mensch heute, um diesen Podcast
zu machen. Optimaler Sidekick, genau. Also wer jetzt gerade sagt, hä, was für ein Ding? Genau darum seid ihr hier, nämlich weiterhören und lernen, was es ist. Die schon wissen, was es ist, vielleicht lernt ihr noch was dazu oder ist es einfach eine schöne Unterhaltung, wie immer. Es kann sein, dass wir zwischendrin mal kurz unterbrechen müssen, weil der Grill ruft. Heute ist mal wieder Smoker-Tag. Und
deswegen sitzen wir auch hier zu Hause.
Genau, bei dem schönen Wetter eigentlich. Das ist eigentlich ein Drama.
Nee, es liegt eigentlich eher daran, dass um 3:30 die Eintracht spielt und man dadurch nicht so viel planen kann.
Stimmt auch wieder. Aber gut, ja, bei Imon hat natürlich wie so oft recht. Samstag ist Fußballtag und wenn die Eintracht spielt, muss man zu Hause sein. So mit Kanare der Smoker laufen. Wir können vorher Podcast machen. Also heute ist alles durchgetaktet wieder. Kann sein, dass wir zwischendrin mal kurz abbrechen müssen. Aber
und wir waren auch schon eine Runde Fahrrad fahren. Also wir waren noch nicht ganz so faul heute.
Absolut richtig. Und ich habe wieder gesehen, das muss ich jetzt ganz kurz noch einstreuen, ich habe es Yvonne gerade schon erzählt, warum man zu Recht paranoid ist bezüglich, wo parke ich mein Auto. Weil wir waren gerade hier bei unserem, da gibt es ja diesen Dance Biomarkt bei uns in Itzstein hier. Und
haben eine Rettertüte gekauft.
Genau, wieder ein neuer Tipp für euch. Und wenn ihr Bock drauf habt, hat Yvonne auch als Tipp bekommen und das direkt mal umgesetzt. Wie nennt sich diese App?
Too good to go, glaube ich.
Genau, so noch zu gut, um weggeworfen zu werden, reißt es frei besetzt. Da kann man lokal gucken, was in eurer Umgebung an Restaurants, Bäckereien, Supermärkten sind, die eben Lebensmittel haben, die kurz vor Ablauf oder wie ist das?
Ja, also die einfach nicht mehr so schön sind, dass sie jemand kaufen würde oder dass sie halt auch wirklich weggeworfen werden. Ja, oder auch in Restaurants, wenn die so Frühstücksbuffets haben und da was übrig ist. Oder auch generell Restaurants, bei uns jetzt nicht so, aber es gibt auch einige Restaurants, die das generell anbieten. Viele Tankstellen haben das abends, dass so Sachen aus dem Backshop irgendwie vergeben werden. Da hast du meistens so ein Zeitfenster zwischen 8 und 9 oder zwischen 7:30 und 8, je nachdem wann die schließen. Und da kannst du dir zum Schluss dann eben noch so eine Tüte abholen mit Resten, die nicht mehr verkauft werden können.
Ah, okay. Das ist eigentlich schon ganz cool. Ja? Das ist, und das steuert man über die App und sagt dann, ich will das jetzt kaufen und dann fährt man hin und holt's.
Genau, also ich habe es jetzt eben zum ersten Mal gemacht. Das war jetzt eine Obst- und Gemüsetüte beim Dance Biomarkt. Die hat einen Wert von, glaube ich, rund um die 15 Euro. Gekostet hat sie 6 Euro. Also man spart auch noch Geld damit. Und war jetzt alles Mögliche drin von Äpfel, Salat, Schnittlauch, Blumenkohl.
Ja. Und das meiste eigentlich so augenscheinlich noch ziemlich gut. Die Äpfel hatten ein paar Ditscher gehabt.
Ja, also man sieht schon, also wenn natürlich der Mensch ist halt so, wenn im Supermarkt was Gutes und was Schlechtes nebeneinander liegt und ich zahle dafür, nehme ich halt das Gute.
Ja, klassisches Problem, ja.
Dementsprechend würde das halt wahrscheinlich auch noch eine Woche da liegen und dann geht's gar nicht mehr. Somit sind das halt so Sachen, die jetzt eben in dieser Tüte drin waren, die man halt natürlich relativ schnell verwenden sollte. Aber wir machen das ja häufiger. Also wir haben ja noch mehr so Retterkisten, die hier alle 1-2 Wochen kommen. Somit fast der ganze Essensvorrat kommt durch Retterkisten. Aber war eine ganz coole Sache. Und dann geht man einfach dahin und meldet sich dort, kriegt die fertig gepackte Tüte in die Hand gedrückt und kann wieder gehen.
Das ist eigentlich schon, also ich finde es ein cooles System. Vor allem ist es irgendwie so ein faires Mittelding. Ne? Ich finde ja auch die Tafelgeschichten gut. Oder dass man halt generell so Obdachlosenhilfe oder sowas hätte, wo man eben auch so Lebensmittel dann eben abgeben kann. Finde ich auch super, wenn sowas gemacht wird. Aber natürlich ist es alles unterm Strich trotzdem ein kommerzielles Unterfangen. Das heißt, ein Supermarkt lebt natürlich davon, Produkte zu verkaufen. Das ist ja erstmal normal. Und wenn er jetzt alles quasi pauschal losverschenken würde, ist das vielleicht auch nicht so das einträglichste Geschäft. Und somit finde ich diesen Zwischenweg auch nochmal ganz cool zu sagen, hey, hier sind ein paar Sachen, wo wir noch, ich sag mal, Schmerzensgeld für kriegen, aber halt Sachen, die eigentlich noch too good to go sind, nochmal für ein bisschen kleines Geld noch und das Volk kriegen, macht halt für mich halt auch Sinn irgendwo, ne? Weil so gut der wohltätige Zweck auch ist, aber am Ende des Tages müssen die halt auch ihr Geld verdienen irgendwie und somit ist das irgendwie ein ganz fairer Zwischenweg.
Ja, also wir machen das wirklich gerne. Vor allem, ich habe halt auch Spaß dran, wenn ich jetzt gewisse Lebensmittel bekommen habe, mir zu überlegen, was ich daraus kochen kann und freue mich, wenn der Kühlschrank wieder leer ist und alles verbraucht wurde.
Genau, und nichts weggeschmissen wurde. Das ist einfach, ich finde, das habe ich ja schon so oft im Podcast gesagt, ich finde, das ist für mich eine der schlimmsten Sachen, die es gibt, Lebensmittel wegwerfen. Einfach, weil die Wertschätzung für das Lebensmittel A, finde ich, viel zu niedrig dann ist in dem Moment und es genug Menschen, egal wo auf der Welt, auch in Deutschland leider, gibt, die froh wären, wenn sie sowas noch gehabt hätten und anderswo wird es einfach weggefeuert. Googelt mal Lebensmittelabfälle oder Verschwendung oder sowas Deutschland, da könnt ihr mal sehen, wie viele Tonnen jedes Jahr an Lebensmitteln wirklich weggeworfen werden. Ganz ehrlich, finde ich furchtbar. Finde ich absolut furchtbar. Ja, ich finde,
das Schlimme ist halt auch, dass es für viele einfach so selbstverständlich ist, dass irgendwas, ach nö, da habt ihr jetzt gerade keine Lust zu oder ich weiß nicht, was ich damit machen soll oder das ist vielleicht nicht mehr so 100%, dann fliegt es halt weg. Ja. Das ist irgendwie, ja, weiß nicht. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, warum man so eine Einstellung hat, weil wir sie halt so überhaupt gar nicht haben. Wir essen lieber was, was schon seit einer Woche abgelaufen ist, gut, bevor ich es wegwerfe. Also solange es noch gut ist natürlich. Aber bis ich was wegwerfe, das dauert schon, ja.
Nee, das stimmt schon. Also finde ich auch, dass es, da kann jeder auch seinen Beitrag leisten. Und ja, das dazu. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte an diese Story, ich habe dann vor dem Rad gefahren und ich habe dann vor dem Dance gewartet, am Fahrradständer, Fahrrad rein, habe mich da hingesetzt in die Sonne und habe gewartet, weil draußen anschließen ist da immer ein bisschen schwierig und dafür sind die Bikes so hochwertig, um das Risiko einzugehen, sage ich einfach mal. Und naja, und da kam eine junge Frau und hat ihren Einkauf in ihr Auto gepackt, was genau vor meiner Nase war, also wirklich 3, 4, 5 Meter weg quasi von mir. Und habe ich schon gedacht, so wo die in dieses Auto eingestiegen ist, lief sie an dem Parallelparken ein Auto, was zugegebenermaßen nicht perfekt geparkt hat, aber auch jetzt nicht asozial eng, aber es war nicht perfekt geparkt, ein bisschen schräg, lief sie an diesem Auto vorbei und hat am Lack ihre Tasche schon lang geschliffen. Sagt man das so, schliffen? Ich weiß nicht. Egal, lang geschleift. Das ist wahrscheinlich das Richtige, aber schliffen wäre wahrscheinlich hässlich. Egal. Also auf jeden Fall ist sie mit ihrer Tasche schon mal an den Lack gekommen, wo ich schon dachte, so, das wäre schon der Punkt für mich zu sagen, darum parke ich halt in der letzten Reihe. Ne? Jetzt kann man da noch sagen, hey, das war unachtsam. Also es ist ja alles unachtsam, was passiert, aber
vielleicht hat sie es nicht gemerkt.
Hat sie es nicht gemerkt. So, naja, jedenfalls macht sie dann die Tür auf, nachdem sie ihren Kram ins Auto reingeschmissen hat, macht sie die Tür auf, guckt wirklich, ich habe es gesehen, weil ich beobachte sowas ja dann naturgemäß gerne mal, guckt auf das parallel parkende Auto, macht die Tür auf, bis zu meinem Punkt, wo ich gesessen habe, habe ich Dock gehört. Ich gucke so ganz leicht schräg, weil das Auto so leicht schräg stand. Mit vollem Bewusstsein lehnte die Tür die komplette Zeit an der Tür von dem Parallelauto, eingestiegen, Motor an, wegfahren. Und da habe ich gedacht, genau deshalb, weißt du, erzählt mir was von paranoid und wie kann man denn letzte Reihe und bla, so schlimm ist es ja nicht. Es ist so schlimm. So eine Sauerei. Im Nachhinein ärgere ich mich jetzt wirklich, dass wir nichts zum Schreiben dabei hatten und dass ich nicht so schnell geschaltet habe, weil ich war erstmal wieder fassungslos mit was für einem Selbstverständnis das stattgefunden hat. Aber eigentlich hätte man das Kennzeichen aufschreiben müssen und hätte warten müssen, bis die andere Partei kommt und sagen, hier, wenn sie was am Auto haben, ich habe es beobachtet, damit diese Leute mal auf den Sack kriegen. Weil ich weiß noch nicht, ob das unter Bagatellschaden fällt. Aber es ist so eine Unverschämtheit einfach nur. Und das war, wie gesagt, mit vollem Bewusstsein. Ich habe das der richtig angesehen. Die guckt es an. Wenn du vorher guckst, dann passt du auf, wenn du aufpassen willst. Aber sie hat einen Scheiß drauf gegeben und ist dann wirklich volles Rohr an das Auto dran und ist dann zack, ab nach Hause.
Vor allem hast du da auch ruckzuck mal eine kleine Delle drin,
ja, natürlich. Oder? Klar, frag mal Patrick. Das wird sein, wird ein großer Beitrag an seinem Tagesgeschäft sein. Also so eine Frechheit, echt. Wie gesagt, wir haben nichts zum Schreiben dabei. Das Auto ist ein großer Supermarktparkplatz, wo verschiedene Märkte sind.
Du hast ein
Handy,
da kann man ein Foto machen.
Ja, so schnell war ich aber nicht. Das habe ich ja nicht geschaltet. Dann ist die losgefahren und im Nachhinein dachte ich das halt dann so, eigentlich war das richtig dumm. Eigentlich hätte es machen müssen. Aber klar, dann das Auto ausfindig machen, weißt du, wie gesagt, in der Zeit, wo du alleine einkaufen warst, ist die Person nicht zurückgekommen. Also, und die war vor uns schon da. Also wer weiß, ob die dann Großeinkauf in allen Märkten macht oder so und dann sitzt einen halben Tag da. Ist jetzt auch nicht meine Aufgabe, aber ich meine, die Polizei hat mich ausgelacht sicherlich.
Ja, wahrscheinlich.
Ne, also, aber es ist einfach unnötig,
ja,
asozial.
Ja, es ist einfach dieses, die Leute haben kein Gespür dafür. Das ist wie, wenn sie Lebensmittel in die Tonne schmeißen,
genau.
Denken sie sich da auch nichts bei. Weil was soll denn passieren? Das ist genau. Ja nur ein Auto.
Ja,
die können sich gar nicht vorstellen, dass da wirklich für jemanden Schaden dadurch entsteht.
Ja.
Ich habe aber als Kind auch auf der Motorhaube gesessen.
Ja, wenn es auf der eigenen ist und die Eltern der Meinung sind, das ist okay, dann ist es ja deine eigene Entscheidung. Ne? Aber das ist fremdes Eigentum, weißt du, das ist das, was mich halt ärgert.
Ja, aber wenn man das für das eigene Eigentum da auch kein Gespür hat, dann hat man wahrscheinlich auch kein schlechtes Gefühl dabei, wenn man das bei jemand anders macht, weil was soll denn passieren? Also ich sag nur, man denkt vielleicht so.
Ja.
Das ist echt schwierig.
Aber gut.
So. Aber eigentlich, worüber reden wir heute?
Immer noch über die 3PH-Wäsche. Ich fange jetzt vielleicht schon mal ganz kurz am Anfang an, eine Sache einzuwerfen, weil das ist mir immer wichtig bei so einem Thema, weil es ja heute, ich sag mal, relativ chemisch ist, das Thema. Wir sind fernab von Chemiker-Know-how und von Profi-Know-how in diesem Kontext. Dementsprechend seid ein bisschen nachsichtig mit uns, wenn wir manche Sachen nicht so absolut fundiert hinkriegen. Ich versuche auch gerne mal so Themen runterzubrechen auf einen einfachen Punkt. Weil ich lese natürlich im Vorbereitungsbereich immer viel über sowas, versuche mich in allen Richtungen zu informieren, von Herstellern, von auch Wikipedia natürlich, weil ich einfach versuchen will, euch möglichst viele gute Infos zu geben und vor allem auch keinen Scheiß zu labern. Aber das sind halt manche Sachen, und ich sag's euch, wie es ist, wer in Mathe und in Naturkundewissenschaften immer in der letzten Reihe gesessen hat und alles andere gemacht hat, außer am Unterricht teilzunehmen, der ist halt da auch ganz schnell auf verlorenem Posten. Heißt, ich lese mir da was durch und sag so, okay. Ja, dementsprechend seht's mir ein bisschen nach, wenn da heute vielleicht nicht alles absolut astrein ist oder euch vielleicht noch mehr fundiertes Wissen fehlt, sollte wirklich richtige Böcke dabei sein. Ich bin gerne bereit, im nächsten Podcast Dinge zu revidieren. Der berühmte Seite 10 in der Bildzeitung mit der Gegendarstellung. Mache ich gerne.
Genau, also wenn jetzt jemand von euch zu Hause, der zuhört, wirklich da total vom Fach ist und entweder noch Ergänzungen hat zu Sachen, die wichtig sind, die wir nicht erwähnt haben, oder wenn wir wirklich irgendeinen Bockmist erzählt haben, dann gerne Bescheid geben. Wir lernen daraus.
Genau. Also das wäre mir wirklich wichtig. Wir müssen natürlich bei dem 3PH-System direkt schon mal anfangen, weil das, womit wir anfangen, liegt ja schon in der Wortschöpfung 3PH drin, nämlich die zwei Buchstaben P und H. So, die PH-Werte sind das. Wer das jetzt noch nicht gedacht hat, jetzt wisst ihr es. Also es geht heute sehr viel um die sogenannten PH-Werte. Und darüber muss man zuallererst reden, bevor man überhaupt über die 3PH-Werte spricht, weil das ist eigentlich der entscheidende Faktor, um überhaupt das gesamte Thema erfassen zu können. Und darum müssen wir da am Anfang erstmal darauf zu sprechen kommen und später erst zum echten 3PH-System.
Okay, das heißt, was ist denn der pH-Wert?
Also grundsätzlich ist, also das ist jetzt ein bisschen schwierig, wie man anfängt. Also generell ist es so, am pH-Wert kann man Tendenzen ablesen, also wir bleiben jetzt im Autopflegethema, ne? Kann ich eine Tendenz ablesen, was das jeweilige Produkt mit dem jeweiligen pH-Wert kann. So, da spielen noch viele Faktoren mit rein. Ne? Das ist nicht so, dass man, und das ist ein Trugschluss immer, und da muss man aufpassen. Es wird oft gesagt, ja, ich habe jetzt einen ganz hohen pH-Wert bei dem Mittel gehabt dafür, aber es hat nicht richtig funktioniert. Das heißt nicht zwingend, dass dieses Mittel dann genau das kann, nur weil der pH-Wert hoch ist. Es ist eine Tendenz, dazu kommen gleich ein paar Beispiele, aber es ist nicht pauschal zu sagen, weil ein pH-Wert XY ist, muss das Produkt die Eigenschaft haben. Das ist nicht per se gegeben.
Und es ist auch, glaube ich, nicht so, dass wenn jetzt ein pH-Wert besonders niedrig ist, dass es dann ein mildes Produkt ist, oder? Also ein pH-Wert von 1 ist jetzt nicht mild.
Nein.
Aber das könnte man meinen.
Das könnte man meinen, ja, genau. Also vielleicht eine Sache noch, weil um das abzuschließen, was ich gerade gesagt habe, also das ist dann auch die Kunst der Chemieherstellung und auch jetzt, sagen wir mal als Beispiel, eine Firma Sonax, Nikrin, Meguiar's, scheißegal, wie sie auch alle heißen mögen, das ist die große Kunst, warum es eben Unterschiede in den Pflegemitteln gibt, auch in der Qualität und in der Leistung, weil da trennt sich die Spreu vom Weizen, weil nur einen hohen oder niedrigen pH-Wert zu erzeugen, das ist erstmal noch nicht die große Kunst. Die Kunst ist dazu dann Tenside, Lösemittel, was auch immer reinzumischen, um diesem Produkt dann den finalen Effekt zu geben. Und das
dabei ist wirklich, aber noch den pH-Wert zu halten wahrscheinlich, weil der wird sich ja vermutlich auch verändern, wenn man wieder was anderes reinkippt.
Durchaus, ja. Und es kann auch natürlich dadurch eine gesamte Eigenschaft von einem Produkt kippen. Also das ist die große Magie dran. Somit, ne, das ist dann das, warum bei Sonax eben Leute im Labor sitzen, den gesamten Tag irgendwas zusammenmischen in ihrem Hexenbaukasten.
Nicht nur bei Sonax.
Ja, auch woanders. Also ich wollte jetzt Sonax als Beispiel sagen, weil Sonax ist echt der Hersteller und Entwickler. Es gibt so viel Private-Label-Zeug, da sitzt halt keiner von denen im Labor, sondern die kaufen halt irgendwas und machen den Aufkleber drauf. So, weißt du, das meine ich damit. Genau, aber jetzt um nochmal auf die pH-Werte zurückzukommen, weil das ganz generell zu erklären. Die Yvonne hat es ja gerade schon gesagt, ein niedriger pH-Wert heißt mitnichten, dass es dann ungefährlicher ist. Im Gegenteil, also wir reden mal, wir müssen beim Nullpunkt anfangen. Der Nullpunkt ist die Zahl 7 und die Zahl 7 ist neutral. Das ist der pH-neutrale Wert. Wenn ihr irgendwo im Leben was lest, was weiß ich, dieses Produkt ist pH-neutral, dann wisst ihr, das hat, ich sag's jetzt mal plus minus, da kann man jetzt auch wieder streiten, plus minus pH-Wert 7.
Das heißt, da kann ich meine Hand reinstecken.
Da kannst du deine Hand reinstecken, ja.
Ja, also wie nachdem, auch immer, ja.
Oder reinlegen oder drüber laufen lassen, das ist erstmal alles ungefährlich, wobei, das ist jetzt die Spitzfindigkeit, es gibt auch ein pH-hautneutral. Nämlich deine Haut hat einen pH-Wert, der ist nicht neutral, sondern in dem Fall pH-hautneutral und das ist dann der Wert 5,5. Wir haben da schon manchmal drauf rumgeritten auf dem Thema. Da wird gerne, für mich ist es so ein bisschen, sagen wir mal, die Trickkiste der Hersteller. Gerade im Felgenreinigerbereich wurde da eine Zeit lang ziemlich rumgemacht, von wegen, die Felgenreiniger sind alle pH-hautneutral. So, das Problem ist, wenn ich dir das jetzt erzähle, nehmen wir an, du bist jetzt bei uns im Laden und ich sagte, ja, der ist pH-hautneutral.
Hört sich gut an.
Hört sich gut an und es bleibt vor allem bei dir wahrscheinlich nur noch pH-neutral im Kopf hängen. So.
Ich verstehe. Ja, man weiß ja auch in der Regel als normaler Mensch gar nicht, was der Unterschied ist.
Genau, aber es klingt gut.
Ja.
So, es klingt gut. Natürlich ist pH hautneutral mit einem Wert von 5,5 pH-Wert alles andere als aggressiv. Ne? Aber, um nochmal zurückzukommen, wir haben pH-Wert 7 neutral. Alles, was unterhalb dieses pH-Werts liegt, also 6, 5, 4 und so weiter, ist sauer. Alles, was nach oben über 7 geht, 8, 9, 10, 11, ich glaube 12 gibt es auch noch, weiß ich nicht so genau, ehrlich gesagt, ist alkalisch oder basisch, ist glaube ich dann das richtige Wort. Da kommen wir jetzt schon wieder zur letzten Reihe in Chemie. Aber das ist ein alkalischer Wert. Nach unten in den negativen Bereich und in den geringeren Bereich ist es ein saurer Wert. So, das heißt, wir haben pH-Wert 7 neutral. Das heißt, rein fachlich ist ein pH-hautneutraler Felgenreiniger sauer.
Also leicht sauer.
Leicht
sozusagen.
Sauer. Okay. Genau, richtig. Genau.
Also dürfte ja, also so rein in der Theorie, der Felgenreiniger mit einem pH-Wert von 5,5 ein bisschen besser funktionieren als der mit 7.
Mutmaßlich ist das so, weil interessanterweise war früher vor, ja, im Land vor unserer Zeit, also noch gar nicht lange her tatsächlich, ein paar Jahre, ein Sonax Felgenbeast zum Beispiel und auch ein Tuga Aluteufel Spezial waren, soweit ich mich erinnere, im pH-Wert um die 7. Also die waren wirklich neutral. Mittlerweile sind die nur noch im Bereich des pH-Hautneutralen. Also die haben was dran geändert. Das muss ja irgendeinen Sinn haben. Wie gesagt, da steige ich aus, Chemiebaukasten weg. Aber das hat ja einen Sinn. Das ist ja nicht so, dass ich sage, ach komm, machen wir halt jetzt mal 5,5 draus, mir doch egal. Also das muss ja irgendeinen Hintergrund haben und wahrscheinlich harmoniert dann wieder ein Tensid besser mit dem, wie auch immer zusammen, ich weiß es nicht. Also Fakt ist, die haben sich geändert und sind jetzt in diesen Fällen pH-hautneutraler Bereich und nicht mehr der echte pH-neutral-Bereich. So.
Genau, wenn wir jetzt zum Thema Wäsche kommen und über Shampoos reden, haben die, ich sag mal, normalen Shampoos, die so für die 0815-Wäsche geeignet sind, sind auch so in dem neutralen Bereich, richtig?
Genau.
Weil ich sie ja natürlich auch mit der Hand anwende.
Genau, exakt. Also die sind alle, plus, wie gesagt, plus minus, da gab es irgendwann mal letztens wieder, weil YouTube ja immer sich wichtig machen muss, wobei ich auch die Reaktion von der Herstellerseite sehr fragwürdig fand, muss ich zugeben, somit würde ich dem YouTuber gar nicht so einen Vorwurf draus machen. Die meisten wissen eh, wer gemeint ist. 83 MeToo hat da mal ein Thema gehabt vor, ich schätze mal, es war ein Jahr oder so ist es her, wo er relativ offensiv mit Tuga ins Gericht gegangen ist, weil die einen Reiniger, soweit ich mich entsinne, als pH-neutral angeboten haben. Und der war halt nicht pH-neutral. So, und das, da hat er halt, wie gesagt, zugegebenermaßen meine Augen ziemlich drauf umgeritten. Aber es war ein Fakt, es war nicht korrekt. Der Reiniger war nicht im pH-Wert 7-Bereich. Das war einfach so. So, und da hat er, wie gesagt, das kann man, vielleicht ist es auch mittlerweile nicht mehr online, ich kann es nicht sagen, aber da wurde dann halt öffentlich der Hersteller informiert drüber und da gab es dann halt eine Rückantwort, die, also die hätten wir zwar untereinander so ausgetauscht, aber in der öffentlichen Darstellung war es ein bisschen schwierig, weil man hat quasi gesagt, ja, auch wenn das nicht der echte pH-neutral Wert ist, kann man da schon sagen, es ist schon quasi pH-neutral. Also so sinngemäß, ich weiß nicht mehr genau die Details, aber es war halt einfach Fakt, es war kein pH-neutraler Reiniger. Und die Argumentation war halt so, ja, aber man landläufig sagt man trotzdem pH-neutral. So, weißt du, das stimmt halt nicht. Immer ein kleiner Hinweis, du hast dir, glaube ich, gerade was zu trinken eingeschenkt, auch wenn ich dich nicht sehe.
Ja, es sprudelt, gell.
Der Sprudel hört man
tut
im
mir
Mikrofon.
Leid, es ist halt Sprudelwasser.
ich sag's nur, ich habe nur gerade so was gedacht, wo kommt das jetzt her? Das ist lustig, ich kann es nicht sehen, aber ich weiß, was du tust. Das ist schon.
Ja, ich glaube, aber es hat sich gleich ausgesprudelt.
Meinst du?
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie nah das dran steht. Dass
nee, es steht ziemlich weit weg, es steht fast bei dir.
Echt?
Ich hab, weiter wegschieben geht nicht.
Okay, na gut.
Ich versuch's mal ein Stück nach rechts zu schieben.
Vielleicht. Ist egal, ist auch nicht so schlimm. Ist mir nur gerade aufgefallen, das war irgendwie, das ist halt wirklich das Ding. Es muss halt, irgendwo gibt es halt nun mal Werte, die sind festgelegt. Und pH-Wert 7 ist ein neutraler Wert. So, jetzt können wir, wie gesagt, zum Thema kommen, dass es halt ein Shampoo gibt, wo deine Frage wieder aufzugreifen. Das hat wegen mir 7,5. So, ich behaupte mal, mutmaßlich werden die Hersteller es trotzdem als pH-neutral verkaufen, obwohl es fachlich nicht ganz stimmt. So, und es ist auch oft so, das werdet ihr, wenn ihr Datenblätter euch irgendwie mal organisiert von verschiedenen Produkten, werdet ihr sehen, dass mittlerweile oft von Bisswerte angegeben werden. Da würden wir jetzt wirklich in die Chemie reinkommen, wovon ich keine Ahnung habe. Es gibt tatsächlich sogar Messpunkte mit Temperaturen, wo sich unterschiedliche pH-Werte ausdrücken und so weiter. Also da, weißt du, da steht dann irgendwie im Datenblatt zum Beispiel, bei so und so viel Grad hat es einen pH-Wert von so und so. Das heißt, auch das kann sich wieder durch eine Temperatur anscheinend verändern. Aber wie gesagt, da bin ich raus aus dem Thema. Also deshalb ist das vielleicht auch ein Grund für so eine Von-Bis-Angabe.
Wollen wir denn mal kurz, weil ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht einige zuhören, die jetzt von 3-pH-Wäsche noch nie was gehört haben und jetzt vielleicht verwirrt darüber sind, warum wir jetzt überhaupt über pH-Werte reden.
Ja.
Wollen wir denn vielleicht nur mal ganz kurz anreißen, was die 3-pH-Wäsche überhaupt ist? Also dass es eigentlich nur darum, also worum es wirklich geht, weil sonst könnte ich mir vorstellen, dass jemand direkt schon aussteigt.
Okay, also da muss ich aber leider wieder ein bisschen weiter ausholen, weil das ist in dem Fall, auch wenn es wahrscheinlich wurscht ist und ich vermute, der Hersteller ist ja cool, dass die uns da jetzt nichts Böses wollen, aber bei unserem Shop haben wir es ja auch so reingeschrieben, die 3-pH-Wäsche oder das 3-pH-System ist ein patentiertes oder markenrechtlich geschütztes System von der Firma Labo Cosmetica aus Italien. So, das muss man jetzt direkt eingangs erwähnen, weil das, was die da machen, durchaus ersetzbar ist mit anderen Produkten. Das ist einfach so. Aber die haben für sich, wie auch immer, ihr System gemacht und haben es auch auf irgendeine Art und Weise dann geschafft, das Patentieren, Schützen, wie auch immer zu lassen. Heißt aber, wenn wir über das Wort 3-pH-System sprechen, ist das eigentlich ausnahmslos das Labo Cosmetica-System. So.
Also mit Produkten von Labo Cosmetica.
Korrekt. So, wie gesagt, kann man später noch dazu, man kann das durchaus auch abweichend machen mit ähnlich anderen Produkten, die anders oder ähnlich eingestellt sind. Aber erstmal ist das sogenannte 3-pH-System ganz korrekt ausgesprochen ein Produkt oder ein System von Labo Cosmetica. So, und das hat erstmal nichts anderes als Hintergrund, dass wir in die 3 steht für 3 Stufen. pH, wie du schon selbst erkannt hast oder ich schon gesagt habe, pH geht um den pH-Wert. Das heißt, wir waschen mit 3 verschiedenen pH-Stufen unser Fahrzeug.
So. Genau, das heißt, es ist eine 3-stufige Autowäsche mit 3 verschiedenen Schritten sozusagen.
Genau, oder Autoreinigung ist vielleicht besser, weil Wäsche ist jetzt, also Wäsche würden vielleicht manche direkt mit einer Handwäsche assoziieren. Das ist jetzt nicht ganz bei jedem Punkt korrekt.
Also man schüttet nicht 3 verschiedene Mittel in jeweils einen Wascheimer, sondern es funktioniert ein bisschen anders.
Genau. Genau, also da kommen wir, wie gesagt, gleich noch dazu, aber du hast schon recht, dass man da wirklich weiß, worauf wir hier hinarbeiten. Das ist das System, wo wir in 3 Stufen unser Fahrzeug reinigen, in 3 verschiedenen pH-Bereichen, so sagen wir einfach mal. Darum 3 Stufen, 3 pH-Bereiche.
Und warum sollten wir das tun? Also was wäre das Ziel dieser ganzen Nummer in einem Satz?
In einem Satz eine möglichst effiziente Schmutzentfernung vom Fahrzeug.
Okay.
Im Detail kommt gleich. Aber das jetzt schon mal eingangs dazu, um vielleicht noch 2 Sachen einfach einzustreuen, damit wir vielleicht so, auch wenn mir persönlich das auch nichts bringen würde, wenn du mich jetzt direkt fragst, aber dass ihr mal eine Einstufung habt von den pH-Werten. Es geht bis -1, glaube ich, runter und -1 ist der pH-Wert von Batteriesäure. So.
Da sollte man die Hand da nicht reinhalten. Mm-mm,
keine gute Idee. Also ich glaube, selbst wenn man so wie ich in Chemie gepennt hat, weiß man Batteriesäure gleich nicht cool. Und das verätzt euch wahrscheinlich alles. Also dementsprechend kann man sich ungefähr vorstellen, worüber wir bei einer -1 reden. Also das ist wirklich für Gefahr für Oberflächen und Haut und Mensch und Tier sehr, sehr hoch, sagen wir einfach mal. In die andere Richtung geht es bis +14. Da reden wir von einer Natronlauge. Auch da behaupte ich mal, ich vermute, eine Natronlauge ist auch nicht der ideale Umgang, um mal seine Hände drin zu baden.
Weil sich Lauge immer so harmlos anhört. Gell? Also es hat man so falsch im Kopf, finde ich.
Ja, das stimmt. Das ist, ich hätte das vielleicht mal, warte mal, das kann ich ja mal gerade parallel noch machen. Mal schnell was nachgucken. Nur, dass man das ungefähr mal weiß, was Natronlauge, warte mal ganz kurz, Natronlauge gefährlich.
Ich laufe nicht weg.
Natronlauge ist eine der am häufigsten verwendeten Labor- und Industriechemikalien. Konzentrierte Natronlauge wirkt auf der Haut stark ätzend und selbst stark verdünnte Natronlauge kann die Hornhaut der Augen so schädigen, dass es zur Erblindung kommt.
Nicht schön.
Okay, wisst ihr Bescheid. Also das nur mal zum Einstufen von Natronlauge. Wie gesagt, Batteriesäure dürfte sich im ähnlichen Bereich verhalten. Genau, also das sind mal die hin und her oberen und unteren Werte. Also,
weißt du denn irgendein Produkt, was wir im Shop verkaufen, was so in die Richtung geht?
Also Ja, klar. Also wir reden im unteren Bereich, würde ich jetzt mal als Beispiel zum Beispiel die, wie heißt es, Kochchemie Reactive Shampoo zum Beispiel, Capro Spotless, Tuga Alu Teufel Rot.
Da die gehen alle in die Richtung Batteriesäure.
Ja, nicht ganz. Also, die sind auch im positiven Bereich zumindest, nicht viel. Also Die Batteriesäure ist bei -1 und wir reden da dann von Werten von 1-3 irgendwo.
Ui, okay.
Ja, also das ist dann schon niedrig. Während wir beim oberen Bereich, sagen wir mal bei einem, Das, da reden wir zum Beispiel von einem Insektenentferner oder von einem Capro Teil X zum Beispiel. Nee, nicht Teil X, Quatsch, war Blödsinn. Wobei, da könnte ich jetzt gerade nicht sicher sagen. Doch, könnte auch hinkommen. Aber vom, wie heißt der, vom Bugout zum Beispiel, von Capro, ich glaube, da reden wir vom 12er oder sogar 13er pH-Wert. Also das sind dann
wiederum... Okay, das geht schon auch in die Richtung.
Genau,
okay.
Genau. Vielleicht auch nochmal ein interessanter Wert einfach, den habe ich jetzt mir auch nur rausgefischt, weil ich es interessant fand. Unser Trinkwasser muss vom Gesetz her 6,5 bis 9,5er Wert haben. Und da geht es wohl darum, dass sich, je nachdem, was es für einen pH-Wert hat, gerade im niedrigen Bereich, darum geht es ja wohl, wenn man einen sehr, sehr niedrigen pH-Wert hat und man eine alte Leitung hat, kann durch diesen niedrigen pH-Wert können sich irgendwelche Metallstoffe lösen in alten Kupferleitungen und dementsprechend wieder ein Gesundheitsrisiko für den Mensch darstellen, wenn ihr das Zeug dann, was ich vielleicht sogar, weiß gar nicht, ob dann abkochen was bringt, aber wenn ihr es dann trinken würdet, daher Trinkwasser, ne? Genau, also das ist so, genau, also dieser Punkt noch dazu.
Okay, dann hätten wir den Grundsatz schon mal geklärt, worüber wir hier überhaupt reden.
Genau, ja, es ist schon ein bisschen ein zähes Thema, gebe ich auch zu, aber ich denke, man muss es schon ein bisschen erklären, weil ich kann euch wirklich sagen, wie es ist, wenn wir Kundenberatung haben am Telefon oder auch im Laden, sehen wir ganz, ganz oft, dass die Leute von den pH-Werten keine Ahnung haben. Und es ist sogar so, ich habe das jetzt ein paar Mal schon bei, sagen wir mal, Social Media, YouTube, tralala gesehen, jetzt nicht von den großen bekannten YouTubern, behaupte ich jetzt mal, aber von vielleicht ein bisschen anderen, kleineren, dass da teilweise hanebüchen über dieses Thema geredet wird, wo wirklich, also keine Ahnung, wo du sagst, hä? Der hat überhaupt nicht kapiert, was das ist. Ja, also daher ist es gerade diese pH-Werteinstufung in meinen Augen schon durchaus ein relevanter Faktor. Natürlich, jetzt kann man vielleicht am Ende sagen, wenn ihr euch im pH-neutralen Bereich mit einem Produkt bewegt, plus minus, ist das erstmal per se mutmaßlich für den Anwendungszweck das Sanfteste, was ihr machen könnt. So, das betrifft alles. Also egal, ob das jetzt für eine Kunststoffreinigung, für eine Lederreinigung, für Autowäsche, tralala ist, alles, was im pH-neutralen Bereich ist, ist erstmal mutmaßlich nicht gerade das schärfste Mittel, was ihr nehmen könnt und dementsprechend wahrscheinlich die grundlegend sanfteste Option. Ne? Ausnahmen haben wahrscheinlich andere Systeme, aber egal. So.
So, das heißt, jetzt reden wir über die Wäsche, oder?
Nö.
Oh.
Kannst du gar abhaken.
Ich dachte, das wird jetzt praktisch.
Nee, das wird noch nicht praktisch. Wir werden auch einem Bildungsauftrag hier gerecht, hoffe ich zumindest. Und ich finde, man muss so ein paar Sachen trotzdem nochmal ansprechen, weil eben das manchmal sehr, sehr lax gehandhabt wird im Netz.
Also du meinst die Risiken, die so bestehen mit pH-Werten?
Ja. Ist übrigens auch ein Punkt, ne? Wir haben schon seit mehreren Jahren jetzt, gerade seitdem wir den neuen Shop gemacht haben, war für mich eine ganz, ganz wichtige Vorgabe an unsere Shop-Jungs, dass wir bei relevanten Produkten pH-Werte angeben. Das heißt, ihr kriegt zum Beispiel bei jedem Autoshampoo bei uns den pH-Wert. Im Reinigerbereich haben wir auch die pH-Werte überall angegeben. Das heißt, in dieser kleinen Infobox im Shop oder beim mobilen Darstellung müsst ihr 6 draufklappen, kriegt ihr wirklich überall eine Info, wie hoch ist der pH-Wert. Bei Felgenreinigern zum Beispiel ist auch so ein Thema. Überall geben wir es mit an, damit ihr zumindest eine Orientierung habt, auf Basis von dem, was ich gerade gesagt habe und erklärt habe, dass ihr das schon mal einschätzen könnt, sagt, ah, okay, das spielt sich in dem Bereich ab, mit dem Wissen, was ich jetzt schon mal eingangs erwähnt habe, mit dem pH-Werten überhaupt, hat man da schon mal eine Handhabe, was an der Hand, um zu sagen, okay, ich glaube, das passt für mich oder lieber nicht. So, das finde ich halt wichtig. Auch das kann man durchaus kritisieren im Netz, dass so Informationen gerne auch mal unter den Tisch gekehrt werden. Andererseits sind wir wieder zurück beim gleichen Thema von eben. Es gibt unheimlich viele Leute, denen sagt das einfach nichts.
Ja, also die Frage ist halt auch, was hat es denn zur Konsequenz? Also ich kaufe jetzt ein Produkt, was nicht im neutralen Bereich ist. Was bedeutet das für mich?
Also es ist grundsätzlich so, sowohl saure als auch alkalische Produkte können gewissen Oberflächen Schaden zufügen. So, und das
meinst du damit jetzt den Lack oder meine Finger?
Alles. Also Je nachdem, du hast ja gerade gehört, was ich von der Natronlauge vorgelesen habe. Ne? Natronlauge ätzt dir die Hornhaut weg, wenn sie ins Auge kommt zum Beispiel oder schädigt was weiß ich was. Das Ding ist, was ich halt auch schwierig finde und das sehe ich auch ganz, ganz oft, das wird meiner Meinung nach viel zu oft vor Säuren gewarnt im Kontext unserer Fahrzeugpflege und sehr, sehr wenig über die alkalischen Produkte mit einem hohen pH-Wert gesprochen. Und grundsätzlich ist es so, dass beide für sich auf jeweilig verschiedenen Oberflächen Schaden zufügen können. Und, wir haben es gerade bei der Natronlauge gehört, wo ich es vorgelesen habe, Oft wird ja von der ätzenden Wirkung geredet und da wird immer nur eine Säure in den Kontext gesetzt. So eine Säure, niedriger pH-Wert, klar, ätzende Wirkung, aber auch ein hoher pH-Wert, wie zum Beispiel bei der Natronlauge bis plus 14, das ist eine ätzende Wirkung, das ätzt. So, und das muss man halt wissen. Weißt du, es wird so oft gesagt, ja, das ist ätzend, weil niedriger pH-Wert, nee, das kann auch Natronlauge mit 14, ist auch ätzend. Und diese Wirkung kann eben auf einer jeweiligen Oberfläche, ob auf Mensch oder Objekt, Schaden zufügen.
Okay, das heißt, zum Mensch gesprochen ist es auf jeden Fall wichtig, mal mindestens die Handschuhe anzuziehen.
Ja, wäre auch noch ein guter Punkt, den habe ich hier auch in meiner Notiz drin. Kann man jetzt mal am Anfang schon direkt anfügen, weil der ist wirklich wichtig. Die persönliche Schutzausrüstung, PSA, wie man das so sagt. Die persönliche Schutzausrüstung sollte generell ein Thema für euch sein. Ich finde, das ist nie was, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Also Handschuhe, um eure Haut zu schützen, je nachdem, was ihr verwendet, wenn ein Produkt auch gefährlich für die Augen ist. Daher sind auch Sicherheitsdatenblätter immer, oder die Hinweise in unserem Shop auch immer wichtig, wenn ihr ein Produkt kauft, bang, geht auf, Achtung, reizt die Haut. Wenn das so ist und das Produkt vielleicht auch noch genau in dieser Darreichungsform verwendet wird, also es ist kein Konzentrat, was ihr eh noch mit Wasser mischt, wo es reduziert wird, das Risiko, aber das ist ein Ready-to-Use-Produkt und es hat diese Informationen in den Warnhinweisen. Ich persönlich würde nicht ohne Handschuhe arbeiten. Das heißt jetzt nicht, dass euch danach die Haut fehlt. Ne?
Nee, aber vielleicht hat man schneller trockene Hände danach oder sowas.
Genau.
Oder dass einfach es keine positive Wirkung auf deine Haut hat.
Ganz genau. Ne? Und das ist einfach das Ding, dass die Gesundheit sollte es einem halt wert sein. Ne? Und wenn jetzt ein Produkt da steht, reizt die Augen. Und ich, nochmal, das sind, Achtung, das sind keine Empfehlungen an euch, das ist eine Meinung. Ja, ich will mir nicht da nachher was vorwerfen lassen, dass der sagt, ja, der Tommy hat gesagt, Kanzler, brauchst du keine Handschuhe, das geht schon. Nein, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Aber als Beispiel, nehmen wir mal an, Felgenreiniger. Felgenreiniger steht da das Beispiel drauf, reizt die Augen oder verätzt die Augen oder Ätzwirkung, was weiß ich was. Das Risiko, dass spätestens, wenn ihr den Hochdruckreiniger auf der Felge ansetzt, dass euch das rüber ins Gesicht spratzelt und ins Auge kommt, ist für mich durchaus relevant hoch. So, bei so einem Produkt würde ich persönlich sagen, Leute, zieht euch eine Brille an. Ja, wenn ihr nicht eh schon Brillenträger seid. So, wenn jetzt da natürlich draufsteht, ist das sanfteste Mittel der Welt, nicht mal irgendein Warnhinweis, weil es so lax ist, dann ist es natürlich trotzdem eure persönliche Entscheidung, aber dann sieht natürlich die Gefahren ganz anders aus. Wenn aber jetzt dann nur draufsteht, reizt die Haut, dann würde ich halt, wenn ich eine Felgenbürste dazu in Angriff nehme, wo auch der Felgenreiniger mit in Berührung kommt, ich würde mit Handschuhen arbeiten. So. Weißt du, also das sollte einem das halt einfach wichtig sein und umso aggressiver die Produkte werden, wie gesagt, das sind Tendenzen, umso höher oder niedriger der pH-Wert ist, umso größer ist mutmaßlich das Gesundheitsrisiko für euch. Vom Objektmaterial lassen wir mal ganz außen vor, das ist eigentlich immer ersetzbar, eure Gesundheit nicht. Achtet drauf, was ihr da macht und was ihr an Schutzausrüstung dafür verwenden wollt und müsst.
Das Krasse ist, dass man sich darüber halt relativ wenig Gedanken macht. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich putze das Bad, vielleicht sollte ich auch mal auf die Flaschen drauf gucken.
Naja, erinnere dich mal dran, wenn ich unseren Kamin sauber mache.
Ja gut, wobei das ist ja auch schon fieses Zeug.
Ja gut, was heißt ein fieses Zeug? Wenn du einen Kalkentferner im Bad nimmst, muss der, da kommen wir gleich dazu, definitiv einen sauren Wert haben.
Ich sprühe den einfach drauf und habe auch keine Handschuhe an. Aber ja, vielleicht sollte ich mir mal Gedanken darüber machen.
Guck zumindest mal auf die Flasche, was draufsteht.
Ja, stimmt. Ja,
weil auch natürlich, ne, normal, das ist jetzt alles eine Meinung dazu, weil es ist nicht gesagt, dass euch da sofort irgendwas passiert. Vielleicht habt ihr auch super resistente Haut oder keine Ahnung was. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen. Ne? Am Ende des Tages ist es halt eure Gesundheit. Und wenn ihr das seit 10 Jahren gemacht habt und nach 12 Jahren sagt so, ach, meine Haut, ey, die ist überall komisch und trocken und die wird nicht mehr. Vielleicht, Fragezeichen, lag es an 10 Jahren, oh, ich habe da gar nicht drauf geguckt, was da drin ist. Keine Ahnung. Deshalb, Vorsicht ist besser als Nachsicht, meine Meinung.
Okay, das heißt, das war jetzt so die persönliche Geschichte, aber es ist sicherlich auch nicht ungefährlich für Lacke, sonstige Kunststoffe am Auto, generell das Fahrzeug.
Klar, also wie gesagt, das ist jetzt ein sehr, sehr umfangreicher Bereich natürlich. Also generell, um das Ganze ein bisschen zu reduzieren, die Risiken, auch das ist nur eine Tendenz, Leute, ne? Nicht für in Stein gemeißelt nehmen. Aber Einwirkzeiten, Trockenzeiten sind immer ein Hebel. Also das heißt, wenn jetzt ein Produkt kurzzeitig mit der Oberfläche in Verbindung gebracht wird, ist es in den meisten Fällen wahrscheinlich problemlos machbar. Wenn ihr jetzt aber hingegen hingeht und lasst es sogar eintrocknen, eine Säure oder sowas, dann ätzt sich das in die Oberfläche rein. Oder auch ein alkalisches Produkt, ne, hatten es ja gerade schon, das kann ja auch ätzend sein. das ist unwiderruflich kaputt. So, somit ist dann auch das immer ein Punkt, was ich immer wieder sehe, dass Leute die Produktbeschreibung missachten. Wenn jetzt zum Beispiel Tuga rausschreibt, ich kenne es jetzt nicht auswendig, aber beim Aluteufel Rot, der wie gesagt hochgradig sauer ist, was ich 30 Sekunden einwirken lassen oder eine Minute und du sagst, ach komm, viel, lass noch mal 2 Minuten länger, 30 Grad Lufttemperatur draußen, vielleicht gerade erst mit dem Auto an die Waschbox gekommen, in der warmen Felge, bumm, aus, dann stehen die bei uns auf dem Hof und sagen, wie kann ich denn das wieder reparieren?
Ja, vor allem so eine Minute ist verdammt schnell rum.
Ja, genau.
Das denkt man manchmal gar nicht, bis du das eingesprüht hast, Da ist es ja schon die halbe Minute vorbei.
Korrekt. Und das ist nämlich das, was ich an der Waschbox oft sehe, wenn ich mal an der Waschbox bin, dass die Leute fast pauschal sagen, ich verstehe das ja, weil natürlich der Zähler läuft für euer Wasser nachher, aber die gehen halt hin und fangen an, alle Felgen am Stück anzusprühen und fangen dann vorne an abzudampfen. Wenn ich da einen Reiniger habe, wo steht, 1 Minute maximal Einwirkzeit, weil sauer, das funktioniert nicht. So, und dann hast du noch irgendwie Hochglanz-Schwarzfelgen und wie gesagt, das ist nicht nur einmal so gewesen, dass Leute bei uns dann stehen und sagen, was kann ich hier noch machen? Ja, nichts mehr. Ja, weil verätzt, weil kaputt. So, und das ist halt das Ding einfach, da muss man halt einfach aufpassen und dadurch noch der Hinweis, Einwirkzeit ist durchaus ein Hebel, um das Ganze zu die Gefahr zu reduzieren. Achtet drauf, was die Hersteller angeben und immer Temperaturen, Luft und so weiter mit in die Waagschale schmeißen und im Zweifelsfall lieber früher als zu spät Produkte von den Oberflächen runternehmen.
Und häufig ist wahrscheinlich der Lack auch gar nicht das Hauptproblem, sondern oftmals auch Materialien, die so außenrum sind, oder? Mhm.
Ich glaube auch, also da fehlt mir jetzt auch das absolute tiefgründige Fachwissen, aber ich glaube auch, dass wenn wir über dieses Thema reden, Lack wahrscheinlich mitunter das resistentere oder resistenteste Material ist in der Autopflege.
Metalle sind wahrscheinlich eher so ein Problem.
Ja, liebe Grüße an seinen Freund Sepp, der auch mal sagt, ja, wenn ich da auf die Achse oder sowas den Reiniger draufspüle, dann blubbert es auch mal. Wer den Podcast noch nicht gehört hat, zieht ihn euch mal rein. Der eingebildete Fatzke heißt, glaube ich, der Titel. Lohnt sich für jemanden, der einen Unterbodenfetisch hat. Aber der kennt es zu gut. Also bei ihm ist es wirklich so, und das kann ich wirklich bestätigen, also auch wenn ich es selbst persönlich noch nicht probiert habe, aber man könnte theoretisch von jedem seiner Bauteile unter dem Fahrzeug ein Essen zubereiten. Also nicht von den Teilen, sondern auf denen, weil die so klinisch sauber sind. Der hatte halt einfach sein Spleen drin, der liebe Sebastian. Und da kann er halt ein Lied von singen. Wenn der auf blankes Metall wirklich was draufkommt, gibt es halt gerade so diese, das habe ich auch mal nachgelesen, die unedlen Metalle, also Guss, Chrom, Eisen und so weiter. Wenn du da irgendwas draufsprühst, dann ist richtig Achterbahn. Also dementsprechend kann ich da nur sagen, immer aufpassen.
Und vor allem können wir jetzt den Punkt switchen auf unser Essen.
Das stimmt. So, das war jetzt der erste Versuch, mit unserem neuen Interface einmal Pause zu drücken und einfach weiter zu quatschen, ohne dass wir sagen, wir müssen Pause machen. Aber wir haben ja gesagt, wir machen Pause. Ich weiß es gar nicht, was zu hören war.
Ich habe es auf jeden Fall nicht gecheckt und habe weitergeredet, aber
genau, also ich glaube, die Yvonne wollte sagen, wir müssen zum Grill. Und wir waren auch am Grill und haben unseren leckeren Pork Belly aufgelegt.
Ich wollte eine perfekte Überleitung machen, weil wir gerade bei Metall waren und ich wollte in Richtung Alufolie gehen.
Ah.
Und du hast es versaut. Ja. Indem du vorher schon auf den Ausknopf gedrückt hast.
Das Blöde ist, dass wir uns nicht sehen. Ja. Und das Hauptproblem war auch, dass ich habe dann ja versucht, dich zu sehen, indem ich den Kopf über den Monitor gehoben habe und du hast einfach nach unten geguckt. Und ich habe dann hier gewunken so,
ne, mit ich habe das schon Armen. Gehört, aber ich wusste nicht, was du damit sagen willst. Weil wenn du schon Stopp gedrückt hast, hättest du so etwas sagen können.
Ich habe noch nicht Stopp gedrückt.
Ach so.
Das ist ja, wir lernen ja gerade. Das rote Interface ist scheinbar, das denkt für mich mit, da ist bestimmt so eine KI drin. Weil ich habe den Knopf gefühlt nur gestreichelt, wenn überhaupt berührt. Und auf einmal war das Ding gelb. Und ich dachte so, hä, warum ist das Ding gelb? Da würde jetzt übrigens dazu passen, hier mein Fail.
Na, wir werden das nachher sehen. Vielleicht ist das ganze dumme Gebabbel auch drauf.
Vielleicht müssen wir den ganzen Podcast nochmal neu aufnehmen, wer weiß es schon. Also
dann muss ich aber vorher was essen.
Also es leuchtet jetzt wieder rot auf jeden Fall. Und da es rot leuchtet, heißt das Record, damit andere Leute wissen, wenn die rote Lampe leuchtet, dann, ja, genau, also Smoker läuft. Und dementsprechend hoffe ich mal, dass wir jetzt hier weitermachen können. Du wolltest aber eine Überleitung bauen, weil ich ja gerade gesagt habe, dass Metalle, das war glaube ich mein letzter Beitrag, Metalle durchaus, diese unedlen Metalle, ein großes Problem darstellen können, wenn Säure draufkommt. Dass
genau,
dann
ich wollte zur Alufolie switchen, obwohl wir überhaupt keine Alufolie verwenden.
Heute. Ja.
Doch, tun wir gleich. Mhm. Aber nicht in Kontakt mit dem Fleisch.
Genau. Der Meat Heaven, um mal die Brücke dahin zu bauen, das haben wir übrigens gar nicht erzählt, ne? Das ist ein Detail, das Barbecue ausverkauft ist.
Stimmt, aber wir machen ja nächste Woche Monatsrückblick, da können wir da nochmal drüber reden, das passt besser.
Ah, stimmt, genau, okay. Also auf jeden Fall, um den Meat Heaven zu zitieren, der macht ja immer, weil er mal gemaßregelt wurde, macht er in seinen Videos immer einen kleinen Spruch, wer Angst vor Alufolie hat, der nimmt dann Butcher Paper zum Beispiel, also dieses braune
Kraftpapier,
ja, genau. Das hat aber, also es wird immer so ein bisschen suffisant gemacht, weil natürlich, ne, man lernt ja dazu, der Mensch lernt, was wir vor 20 Jahren gedacht haben, ist alles cool, ist heute nicht mehr cool. Und ne, manche Sachen, ja, machen Sinn, manche Sachen sind sehr kurios. Wie auch immer, wenn es um die Gesundheit geht, mag es vielleicht durchaus in vielen Fällen ihre Berechtigung haben. Worum es dabei geht, ist tatsächlich, und das ist für euch vielleicht trotzdem nochmal ein wichtiger Fakt, weil manchen ist es, glaube ich, nicht so bewusst und mir war es gar nicht so krass bewusst.
Mir auch nicht. Also ich habe bisher das immer so, naja, scheiß drauf. Also dann wird halt die Alufolie genommen. Ich wüsste gar nicht, wie soll ich denn Maiskolben auf dem Grill machen ohne Alufolie? Aber man sollte vielleicht doch mal darüber nachdenken, was da so passiert in Kombination zwischen Gewürzen und Alufolie.
Genau, und das ist nämlich der Punkt, der mir nicht so ganz klar war. Ich dachte mir so, ja gut, Kontakt mit Alufolie, jetzt heul mal nicht rum so, ne? Per se, wenn ihr jetzt euer Fleisch oder irgendein Lebensmittel in Alufolie einwickelt, was ihr jetzt halt roh oder auch ja primär roh eben habt, alles easy, ne? Da ist kein Problem. Mit dem Moment, wo ihr aber wo das Thema Marinade, Salz, Zitronensäure und so weiter ins Spiel kommt, dadurch wird das Lebensmittel, die Oberfläche, nicht mehr pH-neutral. So, das heißt, dann gibt es eine Reaktion, wie ich es eben schon gesagt habe, die unedlen Metalle, Aluminium ist auch ein unedles Metall, und dann fängt an, diese Säure in diesem Fall, die in Salzen oder halt mit Zitronensaft, was weiß ich was halt in diesen Marinaden so drin ist, anfängt zu reagieren mit der Alufolie. Und dann kommt es zur Ablösung von irgendwelchen nicht gerade gesundheitsfördernden Stoffen aus der Alufolie und die nehmt ihr dann später beim Essen des Lebensmittels wieder auf. Und deshalb,
wahrscheinlich zwar in so homöopathischen Mengen, dass das alles nicht ganz so dramatisch ist, wenn man das einmal im Monat macht.
Genau, das ist wieder dieses gefährliche Halbwissen, ne, wo man sagen muss, das war jetzt kein Rat, ne, sondern dass wir sagen,
also ich wickel den Maiskolben immer noch in Alufolie ein.
Genau, ja, aber trotzdem ist das ein Thema, einfach nur, weil ich das ganz spannend fand, als zum Verständnis, weil man denkt so, ja, Säure, Alufolie oder Aluteile am Auto, wo ist das Problem? Ja, das ist genau das Thema dann, was dann eben zu einer Ablösung von den Oberflächen führt oder zu einer Oxidation oder wie auch immer. Ne? Und beim Grill habt ihr das Problem, dass das Zeug dann futtert. Das ist dann vielleicht langfristig auch nicht so cool.
Also wenn man es vermeiden kann, dann sollte man es vermeiden.
Genau. So, generell, ne, hat man eigentlich alles schon gesagt, die Thematik mit Mensch-Hautschutz und so weiter, das sind Sachen, die sollten einfach für euch wichtig sein. Gesundheitsschutz steht an erster Stelle und das sind, denke ich, jetzt so die Faktoren. Natürlich soll euer Auto auch keinen Schaden nehmen oder irgendwelche anderen Oberflächen, auch das ist logisch, aber nichtsdestotrotz, die Gesundheit steht an erster Stelle. Darum haben wir hoffentlich das jetzt auch alles abgefrühstückt.
Ja, dann kommen wir jetzt endlich mal zur 3PH-Wäsche, würde ich sagen.
Hast du gerade überfordert mit der Überleitung oder was?
Ja, ein bisschen. Ja, da war noch ein Punkt, aber den haben wir schon mal gemacht. Wir haben ja so eine kleine Aufzeichnung.
Ja, genau, wir haben ja so eine Checkliste. Ist übrigens ganz charmant, weil ich die heute vom PC ablesen kann oder sehen kann, dass die viel größer ist, so ein handgeschriebener Zettel oder so ein ausgedruckter Zettel.
Ja, da bist du mir einiges voraus, weil ich es von so einem elektronischen Block ablese und das ist so klein, dass ich eigentlich von hier oben das gar nicht richtig lesen kann.
Ja, okay. Wir lernen ja dazu, wenn wir
Vorbereitung ist alles.
Genau, Vorbereitung ist alles. Wenn wir Podcast zu Hause machen, sollten wir vielleicht dann doch mal drüber nachdenken, was auszudrucken. Aber gut. So, ich denke, wir haben grundlegend erstmal über die pH-Werte generell geredet. Ich denke, es ist euch jetzt klar, dass ein negativer oder ein pH-Wert unter 7 ein saurer Wert ist und ein pH-Wert über 7 ein alkalischer Wert, dass ihr das nochmal habt, weil neutral, sauer und alkalisch sind die Faktoren, die jetzt gleich für euch relevant werden bei dem sogenannten 3-pH-System, worum es eigentlich auch geht heute.
So, theoretische Schulstunde ist jetzt beendet, jetzt kommt der praktische Teil.
Genau, ich glaube, mein Chemielehrer wäre stolz auf mich.
Ja, ich glaube auch. Wie heißt er?
Der Lehrer? Keine Ahnung.
Okay, so ehrlich schlimm gesagt. Ist es also.
Das, ich weiß, glaube ich, nur, wie er aussah irgendwie.
Ich könnte das jetzt aber auch nicht beantworten. Also.
Ich kann, aber weißt du, was ja wichtig ist? Mir bleiben ja dann wirklich ganz die relevanten Fakten aus dem Unterricht, bleiben mir natürlich im Gedächtnis. Der war eigentlich überhaupt nicht cool, der Typ. Ne? Das war, also einmal sah er aus wie so ein verrückter Professor, das hat wiederum gepasst.
Das passt wiederum, ja.
War aber eigentlich ein Arsch, muss man wirklich sagen. Also auch wirklich menschlichen Arsch. Also egal, die Story erzähle ich lieber nicht. Der hat irgendwann mal eine Ausländerin aus der Klasse so mit einem rassistischen Spruch belegt, wo du gedacht hast, Alter, das hat er jetzt nicht vor der Klasse gesagt. Ne? Also das war richtig heftig. Also wirklich, Also das war, glaube ich, der Punkt, wo es so ein Disziplinarverfahren gab gegen den oder so. Egal, das nur so am Rande. Aber auf jeden Fall ist mir im Gedächtnis geblieben, diese Geschichte, weil wirklich die gesamte Klasse sprachlos da saß und sagte so, ist jetzt gerade nicht passiert. Und die zweite Sache, das war wiederum lustig im Vergleich zu der anderen Geschichte, dass er irgendwann, ich weiß gar nicht, wir sind auf das Thema Drogen gekommen oder sowas und Marihuana und sonst irgendwas, dann stand er da vorne und ich weiß sogar den Wortlaut noch, ne, wie er geredet hat. Das ist unfassbar eigentlich, gell? Ich weiß sonst nichts mehr davon, aber das weiß ich. Und dann stand er da und kackt so, guckt so ganz so verstohlen, so wie so ein kleiner Bub und sagt dann so, ja, früher zur Studentenzeit, da haben wir auch das ein oder andere Dämpfchen geraucht. Und so steht er halt vor der Klasse und denkt so, okay, cool. Ja, das war...
Der konnte dir zumindest die chemischen Hintergründe erklären wahrscheinlich.
Genau, vielleicht hat er das auch, hat das auch seinen Werdegang beeinflusst, man weiß es nicht. Aber das ist mir im Gedächtnis geblieben, ansonsten nicht so viel, ehrlich gesagt. Eigentlich gar nichts.
Ja, ist nicht schlimm. Hast es geschafft.
Ich habe es geschafft. Also wie gesagt, hoffentlich mit bestem Wissen und Gewissen euch halbwegs
wahrscheinlich
vermittelt.
Wahrscheinlich hast du in der Vorbereitung dieses Podcasts mehr gelernt als in der gesamten Schulzeit.
Ich möchte es nicht ausschließen. Das Naturkunde waren leider meine Angstfächer. Wenn ich da keine 4 bekommen hätte, hätte ich meinen Abschluss nicht geschafft.
Tja.
Ja, aber mal Hand aufs Herz. Wer braucht Naturkunde in der Schule?
Ich glaube, da werden dir jetzt einige widersprechen, die zuhören.
In der heutigen Zeit würde ich lieber Leben den Leuten erklären, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, da sollten wir jetzt nicht drauf eingehen, sonst kommen wir nicht mehr zu treibiger Haarwäsche.
Okay.
So, warum machen wir die? Nee, wollen wir
haben wir eigentlich eine Zeit gestoppt für unseren
Fleisch, meinst du? Ich glaube, so gegen 1 haben wir es drauf.
Gegen 1?
Kurz nach 1, jetzt haben wir 13:30.
Echt so? Ja, okay. Treibiger Haarwäsche, genau. Also den rechtlichen Hintergrund haben wir schon erläutert. Ne? Nicht, dass uns da doch mal ein Rechtsanwalt von Labo Kosmetik auf die Finger haut. Ich bezweifle es zwar, weil wie gesagt, wir verkaufen die Produkte und wir haben ja auch kein Beef mit der Marke und sagen ja hier nur positive Dinge. Aber Fakt ist nochmal, 3PH-System ist rechtlich geschützt durch Labo Kosmetik, dieses gesamte Gebilde. Und die haben da durchaus auch recht viel Energie reingesteckt. Da sind Produkte dabei, die sind dann vom, ich glaube, es ist der Verband der Automobilindustrie sogar zertifiziert worden auf, dass die Stoffe keine Gefahren sind für die Automobile und sonstige Geschichten. Das muss auch erstmal ein Hersteller machen. Ich bin, oder andersrum, mir ist kein anderer bekannt, der mit sowas wirbt. Und ich behaupte mal, jeder, der sowas gemacht hätte, würde damit werben. Ich würde es tun. Und die machen da wirklich recht offensiv Werbung damit, dass sie da zertifiziert sind. Somit ist da schon ein bisschen mehr dahinter, als einfach mal zum Markenamt zu gehen und sagen, hey, ich will das 3PH schützen lassen. Also die haben da schon ein Konzept, was auch zweifellos funktioniert. Das muss man auch mal ganz klar sagen.
So, und wie macht man das jetzt?
Ja, also wir hatten es ja schon angeteasert. Alkalisch, sauer, neutral sind eure Faktoren für diesen Podcast heute und auch für dieses sogenannte 3PH-System. Wichtig, also das heißt wichtig, ja doch klar, ist wichtig, jeder Schritt könnte auch für sich isoliert gemacht werden. Insbesondere der dritte Schritt, das ist jetzt der Karlauer, werdet ihr gleich merken, der ist obligatorisch. Aber die anderen beiden Schritte können gerne auch isoliert durchgeführt werden. Man muss nicht immer ein 3PH machen. Ihr könnt auch ein 2PH machen, je nach Abwägung, was gemacht werden soll. So.
Okay, also das heißt, der Hintergrund dieser Sache ist, nur um das nochmal kurz zu verdeutlichen, auf dem Lack gibt es verschiedene Schmutzeinwirkungen oder Schmutzpartikel sozusagen, die mit verschiedenen Reinigungsmitteln am besten beseitigt werden können. Mit einer ganz normalen Autowäsche kriegt man nicht unbedingt alles weg, was da so auf dem Lack drauf hängt.
Das ist weitgehend korrekt gewesen. Du hättest nur das Wort mit verschiedenen Reinigungsmitteln austauschen müssen gegen mit verschiedenen pH-Werten. Also es geht natürlich damit einher, dass es ein spezielles Reinigungsmittel ist. Aber spezielle Verschmutzungen gehen mit, ich sage ja, das sind Tendenzen, mit speziellen alkalischen oder sauren Produkten vom Lack besser runter.
Genau, aber das heißt, der Hintergrund ist, dass wir unseren Lack möglichst, ich nenne es mal, tiefenrein waschen wollen. Mhm. Also wir wollen einfach, dass alle Ablagerungen, die da irgendwie drauf sind, entfernt werden.
Genau, was ja erstmal grundlegend jedem sein Anliegen ist, um einen Lack sauber zu haben. Ne?
Genau, richtig. Das funktioniert aber halt mit der, ich sag mal, stinknormalen Handwäsche nicht immer so gut, je nachdem, was auf dem Lack drauf ist und wie lange es schon drauf ist.
Absolut korrekt. So genau so kann man das sagen. Und dementsprechend kommen wir zu dieser 3PH-Wäsche. Wenn man sie vollumfänglich durchführen würde, wir sagen jetzt mal nicht, dass wir nur uns eins rauspicken, könnt ihr dann für euch selbst entscheiden in der Praxis, würden wir zunächst eine alkalische Reinigung durchführen, sprich ein Produkt mit hohem pH-Wert verwenden.
Okay, wie macht man das? Also ist das?
Also wir bleiben jetzt ja wirklich in dieser Erklärung komplett im 3PH-System von Labo Kosmetika, um auch deren entsprechende Sache gerecht zu werden. Von Labo Kosmetika gibt es den Primus 2.0, also wie der Klassenprimus quasi. Primus 2.0, das ist ein Reinigungsmittel an einem hohen pH-Wert, das ist ein Konzentrat. Ich sehe schon, ich habe gefailt. Ich habe nicht mal den pH-Wert aufgeschrieben für diesen Podcast. Das war nicht so schlau. Müsste ich nochmal rauslesen. Kann ich aber gleich mal parallel nochmal im Shop gucken. Aber nichtsdestotrotz ist ein hoher pH-Wert und das Produkt wird als Schaum angemischt. Also sprich, ihr könnt es in einem Schaumdrucksprüher, zum Beispiel die IK Foam Pro 2 Geschichten oder ähnliche, anmischen oder in eurer Schaumlanze und schäumt damit vor der weiteren Vorgehensweise am Fahrzeug den gesamten Wagen ein.
Es muss aber als Schaum verwendet werden. Also das heißt, wenn ich jetzt keine Schaumlanze in welcher Form auch immer habe, kann ich dieses Produkt nicht verwenden oder kann ich es auch sprühen?
Man kann es auch, grundlegend könnte man es sprühen, aber hier ist wirklich tatsächlich entscheidend, die Einwirkzeit muss möglichst lange sein.
Und okay, das heißt, wenn ich es sprühe, läuft es direkt wieder runter, beim Schaum genau, pappt es länger.
Also eine wässrige Lösung würde zu schnell runterlaufen, der Schaum sollte schon möglichst lange auf dem Lack bleiben oder auf der gesamten Fahrzeugoberfläche bleiben. Und das ist auch zum Beispiel so ein Faktor, wie eine Firma wie Labo Cosmetica Produkte entwickelt und einstellt, dass eben eine lange Standzeit des Schaums erzeugt wird zum Beispiel. Es gibt auch viele Produkte, die sprühst du drauf und nach, ich sage jetzt mal übertrieben, nach 20 Sekunden ist der Schaum zerfallen. Hier ist es so formuliert, dass der Schaum möglichst lange stabil bleibt und eben auf der Oberfläche pappen bleibt und eben wirken kann. Ich ordne das direkt schon mal ein, nur dass ihr auch da ein bisschen Orientierung habt. Warum alkalisch? Also warum sollte man überhaupt alkalisch reinigen? Was macht das? Das haben wir nämlich noch nicht gesagt. Ein alkalischer Wert oder ein alkalischer Reiniger würde primär auf die sogenannten organischen Verschmutzungen gehen. Organisch heißt alles, was euch die Natur auf den Lack schmeißt, was da nicht hingehört. Fangen wir mal von Baumabsonderung an, Baumharze, Insekten, Vogelschiss, Bienenausscheidungen, Umweltstaub generell oder Schmutz, Schlamm, was weiß ich. Das sind so die Faktoren, die eher organischer Natur sind und dementsprechend mit einem hohen alkalischen Wert bekämpft werden. So kann man das als Tendenz sagen. Sprich, im Umkehrschluss muss man sagen, mit einem sauren Produkt hingegen, unabhängig von jetzt irgendwelchen Beimischungen, die noch auch da helfen würden, aber mit einem rein sauren Produkt würde man diese Verschmutzung entweder nicht oder nur sehr begrenzt anlösen können. So, dementsprechend gehen wir zuerst alkalisch dran, machen diese organischen Rückstände möglichst runter, in dem Fall sogar kontaktlos, weil wir schäumen ja nur ein, wirken lassen, abdampfen.
Darf ich mal ganz kurz was zwischenfragen?
Sehr gern.
Bei der normalen Handwäsche gibt es ja auch sehr viele, die vorher einen Snowfoam verwenden, um einfach den Schmutz noch besser zu lösen. Der ist aber nicht automatisch alkalisch, oder?
Nein.
Also das ist jetzt eine Besonderheit. Also sprich, der ganz normale Snowfoam, den ich so täglich, also nicht täglich, aber bei jeder Autowäsche theoretisch verwenden könnte, das ist was anderes.
Absolut. Also kannst gute Frage oder guter Punkt natürlich. Also als Beispiel könnten wir hier den Sonax Active Foamer nehmen. Das ist ja so der All-Time-Favorite eigentlich, der nach dem bekannten Energy Drink riecht. Der Active Foam ist pH-neutral und hat aber, und da kommen wir jetzt genau wieder zu dem Punkt, was ich jetzt schon ein paar Mal so angerissen habe, es ist eben nicht immer nur der pH-Wert entscheidend. Das ist eine Tendenz und natürlich ist es mutmaßlich so, dass ein sehr hoher alkalischer Reiniger dann in dem Kontext besser reinigt. Aber es kommt trotzdem noch darauf an, was der Hersteller an Tensiden, Lösemitteln und so weiter in dieses gesamte Gemisch mit reinballert, um eben eine Funktion zu erzeugen. Das heißt, beispielsweise der Sonax Active Foam ist wiederum trotzdem ein etwas besserer Reiniger als ein anderer pH-neutraler Schaum zum Beispiel, weil der Sonax Active Foam eben dann noch ein bisschen was dabei hat, was einem den extra Kick gibt, so sage ich jetzt einfach mal. Also das heißt, das ist ein neutraler, sanfter und trotzdem etwas stärkerer Vorreiniger. So, beispielsweise auch von The Class.
Pre-Wash.
Pre-Wash, danke. Heißt der Pre-Wash?
Nee, ist aber kein Schaum, gell? Das ist, ja doch.
Doch. Das doch, stimmt. Also das Pre-Wash zum Beispiel wäre auch so eine Geschichte von The Class zum Beispiel. Heißt das wirklich Pre-Wash?
Ja. Also das heißt Pre-Bubble Max, nee, wie so ähnlich. Das waren diese drei Bubble-Dinger, die uns verwirrt haben. Aber es heißt Pre-Wash.
Mild Pre-Wash heißt
es. Mild Pre-Wash.
Genau, so. Richtig. Das Mild Pre-Wash von The Class ist auch so ein Produkt, was auch sehr, sehr neutral. Ich glaube, es ist sogar pH-neutral.
Ich meine, es heißt mild, also eigentlich wäre das fies, wenn
ich glaub, es nicht so wäre. Das heißt, glaube ich, Bubble Max Mild Pre-Wash. So ist die komplette richtige Bezeichnung. Und auch dieses Produkt ist einfach ein etwas kräftigerer Reiniger, der aber eben noch nicht in diesem starken alkalischen Bereich unterwegs ist und somit schonender zum Lack und auch zu möglichen Lackschutzprodukten ist. Dazu kommen wir aber gleich noch. Vollkommen richtig, was du gesagt hast. Man kann mit anderen Schäumen durchaus auch seinen Schmutz anlösen. Man kann da sehr sanft auch grobe Schmutzpartikel einweichen und natürlich trotzdem eine bessere Reinigung erzielen. Wenn man die ganze Geschichte eben stärker angehen will, dann braucht man einen alkalischen Vorreiniger, wie zum Beispiel jetzt in diesem 3-PH-System den Labo Cosmetica Primus 2.0. Genau.
Genau, es ist, wie war das Sprichwort, nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, ne? Also man muss es ja nicht immer machen. Also genau. Es geht ja nur darum, jetzt einfach mal eine tiefenreinigende Wäsche zu machen. Das macht man nicht einmal die Woche.
Nee, das macht man in der Regel nicht einmal die Woche. Ich meine, ich kann das ja ein bisschen vorziehen, das habe ich mir als Stichwort
auch. Ja, wir können auch gerne später nochmal darauf zurückkommen.
Egal, ja, dann machen wir jetzt erst komplett das System fertig und dann erzählen wir mal, wieso, weshalb, warum.
Genau, wir haben jetzt den alkalischen Schaum auf das Auto gesprüht. Der wirkt ein, darf aber nicht antrocknen vermutlich.
Genau, idealerweise.
Und weil dann, es ist ja schon auch ein bisschen fieses Zeug, was wir da auf den Lack sprühen.
Ja, ja, klar. Also das Ding hat, das ist tatsächlich ein Punkt, den habe ich ausgeklammert, weil durch die Verdünnung mit Wasser werden natürlich Werte verändert. So, es ist aber so, dass man, Achtung, das ist jetzt ganz brutales Halbwissen.
Man braucht schon ganz schön viel Wasser, um was.
Ja, vor allem ist es, glaube ich, so, dass man, um alkalische Lösungen zu neutralisieren, wesentlich mehr Wasser braucht. Also das heißt, das ist jetzt nicht so, nur weil ihr da, ich sage jetzt mal, eine 1:10 Mischung macht, dass dann auf einmal statt pH 14 auf einmal eine pH 9 rauskommt. Das ist nicht der Fall.
Das wäre es ja auch sinnlos, weil da müsste man es ja gar nicht machen.
Genau, also das heißt, das ist nicht so, weil es wird oft auch gerne so gesagt. Ne? Ich habe das schon oft gehört, so, ja, das wird eher mehr mit Wasser vermischt, dann ist es nicht mehr so. So, Es gab mal, liebe Grüße an den Morris, der damals halt den schönen Kanal hatte, wie hieß er noch?
Auto Lifestyle.
Auto Lifestyle, ich vermute, die Videos gibt es noch. Und der hatte da mal ein Mischvideo gemacht und hat gezeigt, wie viel Wasser er gebraucht hat, um auf einen niedrigeren pH-Wert zu kommen. Und das war ein echter Aha-Effekt, wo du sagst so, ui, okay, so viel, dass es überhaupt sich verändert? Krass. Ja, also das heißt, man darf das nicht außer Acht lassen. Nur weil Wasser dazukommt, heißt das nicht, dass das Zeug auf einmal irgendwie nur noch so ein...
Ja, ich meine, das soll ja auch wirken.
Genau.
Also es macht ja auch keiner so einen Reiniger, wenn der jetzt, wenn ich 10 Liter Wasser dazu kippe, auf einmal nichts mehr kann.
Eben, ganz genau. Ich habe jetzt gerade mal ganz schnell, damit wir noch eine Information haben, den Primus aufgemacht im Shop. Gib mir eine Sekunde.
Sowieso?
Ja, pH 12 hat er zumindest. Der ist nicht,
ja, okay.
Der ist nicht ultra, aber
ja, also für 12 ist schon mehr hoch gibt, geht nicht.
14 ist ja. Ne, Maximum, genau. Also der ist schon stramm. Ne? Lass ihn trotzdem ein bisschen weniger werden durch die Wasserverdünnung, aber es wird nicht relevant sein. Also genau.
So, jetzt ist der Schaum auf dem Auto. Was mache ich dann jetzt? Spüle ich ihn wieder ab?
Ja. Mit starkem Wasserstrahl, wie so oft und ideal, weil mit starkem Wasserstrahl löst man halt noch ein bisschen besser dann eben den Schmutz und dementsprechend wäre ein Hochdruckreiniger natürlich von Vorteil. Auch da immer drauf gucken, dass man großzügig überall auch mal durch Ritzen, Falze und Kanten durchgeht, weil dort gibt es dann halt irgendein Schaumnest, was sich dann da einnistet buchstäblich und wenn es dann da eintrocknet, kannst du halt gegebenenfalls auch zu irgendeinem Schaden führen. Das heißt wirklich sorgsam Auto abspülen, damit der ganze Schmodder wieder runterkommt.
Okay, so jetzt, somit haben wir jetzt alle Insektenreste, Umwelteinflüsse und sowas entfernt.
Also alle?
Ja,
aber ich finde, den Hinweis muss man geben, es ist nicht der heilige Gral sowas. Ne? Also wer jetzt meint, der macht das und danach ist nichts mehr da, kann ich euch jetzt schon sagen, vergesst die Nummer. Also das ist nicht so.
Es ist einfach nur ein
eine erhöhte,
Funken mehr.
Ja, durchaus ein relevanter Funken mehr, aber je nachdem, wie intensiv und stark natürlich das Zeug auf dem Lack ist, wenn ihr jetzt euch im Urlaub irgendwie unter einem harzenden Baum gestanden habt und macht diese Nummer einmal, ich wage mal die Prophezeiung, das wird nicht viel anders aussehen danach. Wenn das dann auch noch im Sommer einbrennen konnte und so weiter, das ist dann jetzt nicht, dass man da das Wundermittel drauf macht. Aber trotzdem löst es viel, viel mehr an, vielleicht auch eine wiederholte Anwendung, wenn ein starker Befall ist und so weiter, aber also ich wollte es nur klarstellen, nicht, dass jemand jetzt die Meinung hat, ich kaufe mir sowas, danach ist nichts mehr auf dem Lack.
Also man muss vielleicht trotzdem danach nochmal eine Knete verwenden oder andere Dinge.
Wenn man es machen kann von der Aufbereitung, ja, auf jeden Fall. Genau, das war jetzt alkalisch.
Okay, dann geht es jetzt wahrscheinlich mit sauer weiter.
Absolut korrekt. Sauer geht es weiter. Das ist jetzt der zweite Schritt und der ist entscheidend, um genau nicht mehr die organischen Rückstände zu entfernen, sondern wir gehen jetzt in den mineralischen Bereich. Ist durchaus.
Das ist was?
Mineralisch sind Kalkablagerungen, Beton, Zementschleier, Grünspann interessanterweise, habe ich mal nachgelesen, war mir jetzt auch nicht klar. Ich hätte das jetzt eher in den organischen Bereich geschoben oder auch sogar Dieselrückstände sind auch mineralisch. Daher kommt wohl auch der Begriff Mineralölhersteller. Und das ist ein Ding, was ich selbst am eigenen Leib erfahren habe oder im eigenen Auto besser gesagt, vollkommen unter den Tisch gekehrt in vielen Bereichen, der Sahara-Staub. was wir seit Jahren immer wieder mal im Sommer, Frühjahr haben, wo es hier abregnet, wo irgendwie eine Wolke aus der Sahara den ganzen Saharasand mitnimmt, es regnet, unsere Autos sehen aus wie die Sau, ist nicht nur ein optischer Makel, sondern auch durchaus ein schädlicher, weil in dem Sahara-Staub wohl unglaublich viele Mineralien drin sind, die zwar eigentlich ganz cool sind, darum, ne, die Welt ist ja manchmal schon spannend, weil die Welt braucht sowas durchaus auch mal, weil der als Dünger für Pflanzen dient. Das heißt, wo der Sahara-Staub abregnet, wenn aus der Sahara der ganze Staub mitgenommen wird, ist es der perfekte Nährboden ist ja vielleicht falsche Wort, aber die perfekten Nährstoffe für die Natur.
Fürs wahrscheinlich Auto nicht. Auch nicht für alles, aber für vieles wahrscheinlich.
Das weiß ich jetzt auch nicht im Detail, aber es ist trotzdem hochinteressant, weil da, was weiß ich, Calcium, Eisen, Magnesium, keine Ahnung, was da halt so drin ist. Das ist echt hochinteressant, aber hat natürlich auf dem Lack nichts verloren und schädigt natürlich auch eure Oberfläche, gerade wenn es dann lange einwirken kann, trocknen kann und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die mit einem sauren Reiniger beseitigt oder zumindest bekämpft werden können. Deshalb auch ganz spannend, wenn ihr mal irgendwie Betonspritze auf dem Lack habt, das könnt ihr dann, na egal.
Damit, okay.
Da, genau.
Also eher damit.
Genau.
Okay, das heißt, ich mache jetzt wieder neue Schaumparty, oder?
Ja, das muss jetzt in dem Fall im Labo Cosmetica 3-pH-System ist das jetzt kein Schaumreiniger mehr, sondern der wird jetzt gesprüht mit einem Drucksprüher quasi oder auch in der Sprühflasche. Das ist dann der Purificat, den wir auch schon ziemlich lange im Programm haben.
Das heißt, mein Auto ist nass und ich sprühe das auf den nassen Lack dann einfach drauf.
Genau, zwangsläufig ist es ja nass, nachdem du ja vorher die Schaumreinigung möglicherweise gemacht hast. Ansonsten würde ich schon empfehlen, wenn ihr, wie gesagt, einen Schritt weglasst, wobei ich alkalisch nie weglassen würde. Sauer ist eher so ein Ding, was ich weglassen könnte.
Aber wenn
könnte.
Ich jetzt gerade speziell, das hat gestern den Sahara-Staub gegeben und ich möchte ihn jetzt vor meiner Handwäsche wegmachen, dann sprühe ich es dann doch besser auf einen nassen oder auf einen trockenen Lack?
Ich würde es auf einen nassen Lack machen, weil in dem Fall, das gilt das gleiche wie bei einer Felgenreinigung, was wir auch in den Kursen immer den Leuten sagen, ich würde mir versuchen, möglichst viel von dem losen Dreck loszuwerden durch ein grobes Abdampfen vom Fahrzeug, weil dadurch eben viel von dem Also anders
ja, klar, sonst sprühe ich das ja auch auf den losen Dreck schon drauf, der eh schon wegläuft.
Genau.
Und dann ist für unten drunter nichts mehr da.
Absolut richtig, danke. So einfach kann man es ausdrücken und nicht so kompliziert wie ich. Also genau da wollte ich hin, genau. Also das heißt, alles das, was dich behindert daran, oder dein Reiniger daran behindert, an die Oberfläche zu kommen, die er eigentlich drauf einwirken will, runterspülen und dann drauf damit. Genau. Das Auto ist ja in der Regel, gerade wenn du es abgedampft hast, nicht patschnass. Das meiste läuft ja dann irgendwie runter. Das heißt, du hast ja eine feuchte Oberfläche. Wenn es patschnass wäre, dann wird der Reiniger sofort runterlaufen komplett. Dementsprechend, ja. Aber ich würde es so machen, ja.
Okay, genau. Also ist es auch eigentlich gar nicht so wirklich ein aufwendiger Schritt. Weil das Auto ist eh nass, ich gehe einmal rundherum, fertig.
Naja.
Sagt der Laie, ne? Der nie sein Auto wäscht.
Genau, ja, richtig. Also ich meine, rein von der vom Arbeitsaufwand her ist es natürlich nicht so dramatisch, ne? Aber wenn du dir natürlich diese gesamten Schritte vor Augen hältst, wie lang in Summe eine Autowäsche so schon dauert, wenn du nur ganz normale Handwäsche machst.
Und nee, schon gleich. Ich meine jetzt nur als Zusatzaufwand, weil ich meine, waschen tun wir ja sowieso.
Ja, ja, klar. Aber nichtsdestotrotz musst du deinen Drucksprüher gehen und je nachdem, wie groß dein Auto ist, das Auto flächig nochmal damit einsprühen.
Ja, okay.
Aber klar, also natürlich so viel Aufwand ist es nicht, aber es ist nochmal ein extra Aufwand.
Also es ist keine zweite Handwäsche quasi, sondern es ist erstmal nur ein Sprühschritt.
Genau. Exakt. Genau. Es ist ein Sprühschritt. Wirken lassen, abdampfen und im besten Fall möglichst viel von diesen mineralischen Rückständen entfernen.
Und vermutlich wieder, wenn wir jetzt so Temperaturen haben wie heute, so um die 30 Grad, glaube ich, nicht so lange einwirken lassen.
Genau.
Weil exakt. Der Lack war ja zumindest nass, somit hat man wahrscheinlich ein bisschen mehr
genau, also, Puffer. Genau. Und da ist es auch so, auch da gibt es verschiedene Produkte wieder, je nachdem, aber da reden wir auch von pH-Werten von, ich sag mal, 3-4 irgendwie die Kante. Ist jetzt auch nicht gerade so das sanfteste Zeug. Also da muss man schon Acht geben. Was ich vorher noch vergessen habe zu sagen, das hatte ich jetzt eben in dem Anriss, warum alkalische Reiniger den Schritt davor, wohlgemerkt. Also auch noch ein Thema, ne? Gummiabrieb ist auch so ein Thema. Wenn ihr auf einer Rennstrecke wart und habt die Gummiverschmutzung drauf, alkalische Reiniger nehmen, um sowas zu entfernen. Oder auch Ruß, wenn ihr irgendwo mal gestanden habt, weiß ich, ein Grill angewiesen oder im schlimmsten Fall hat es irgendwo gebrannt oder sowas. Auch das sind alkalische Produkte, die sowas wieder entfernen können. Also dementsprechend das auch nochmal als Ergänzung dazu.
Aber wenn ihr euch nicht sicher seid, macht einfach alles.
Genau, ja. Ist einfach, dann macht 3 pH und dann.
Das schadet ja nicht. Also zumindest nicht, wenn man es nicht häufig macht.
Genau. Was eine große Schwierigkeit bei dem gesamten Thema ist, und das geht viel zu tief in die Materie und da könnte ich überhaupt nicht mitreden, aber es gibt sowohl saure als auch organische Produkte, die jeweils mineralische Rückstände entfernen können. Oder,
also genau das andere machen, was wir jetzt gerade die ganze Zeit schon erzählt haben.
Genau, also das sind auch wieder nur Tendenzen. Natürlich sind es die mutmaßlich gültigeren Tendenzen, aber es gibt de facto saure Produkte, die können die organische Rückstände entfernen und es gibt alkalische, die machen mineralische Rückstände weg.
Wie, wo wir wieder wo, beim was? Thema sind, macht einfach alles.
Ja. Genau, also das ist halt echt, weißt du, du versuchst dich zu informieren und dann kommt auf einmal, wo du sagst, jo, das ist jetzt genauso, wie du es halt auch gelernt hast und wie man es auch in der Regel den Leuten sagt, und auf einmal so, ja, aber es gibt ja auch saure Mittel, die organische Rückstände, also
Ja, manchmal muss man vielleicht auch nicht alles verstehen.
Nee, manchmal muss man auch pragmatisch sein. Das ist, aber wie gesagt, das sind Tendenzen und so kennen wir das eigentlich und dementsprechend, ja.
Und jetzt dürfen wir endlich waschen?
Jetzt darfst du waschen. Das ist Schritt 3 und gewaschen wird dann wirklich pH-neutral.
Haben wir eigentlich schon erzählt, mit welchem Produkt wir das eben gemacht haben, den Schritt 2? Oh, dann
Purifica.
Entschuldigung.
Genau, Purifica von Labo Cosmetica. Und dann wird neutral gewaschen. Das ist dann wirklich eure klassische Eimerwäsche, die dann im Finale folgt. Hat natürlich den Grund, dass wir jetzt die echte Reinigung durchführen. Also in echt im Sinne von, wir penetrieren den Lack mit einem Waschhandschuh, Schwamm, wie auch immer. Das heißt, durch die mechanische Einwirkung kriegen wir wirklich dann die letzten Verschmutzungen weg, die halt eben auch vorher durch dieses, ich sag's mal, lapidare Einsprühen nicht beseitigt werden können.
Aber wahrscheinlich sind die zum Teil auch, ich sag mal, vorangelöst worden durch unsere zwei Nummern, die wir vorher gemacht haben und lassen sich jetzt durch die mechanische Wäsche einfacher entfernen?
Ja, auch das ist mit Sicherheit ein Faktor, mindestens bei den organischen Rückständen, bei den mineralischen, schwer zu sagen, wahrscheinlich auch. Aber grundsätzlich erleichtert das natürlich auch jegliche weitere Arbeit. Wenn du zum Beispiel danach eine Aufbereitung machen wolltest, ne, ist ein 3-pH-System vorher immer noch mal eine Hilfe, um möglichst viel von dem ganzen Mist wegzuhaben, um dir nachher Knete und Politur zu erleichtern. Ne, auch das ist zum Beispiel was. Oder wenn ihr zum Beispiel vorhabt, einfach nur mal, hey, heute habe ich Bock drauf, einen frischen Lackschutz drauf zu machen, einfach mal ohne Shishi vorher, ohne Politur, ohne Knete, einfach mal, was weiß ich, ein Sprühwachs oder irgendwie alles, was ihr vorher besser sauber machen könnt, hilft eurem Lackschutz dann in der Haltbarkeit, in der Optik und so weiter und so fort.
Okay, und das ist dann, wenn wir jetzt in der Labo Cosmetica 3-pH-Welt bleiben, das Semper-Shampoo,
richtig? Genau.
Das ist ein normales pH-neutrales Shampoo.
Absolut richtig, genau. Ganz genau. Wenn du mich persönlich fragst, ich persönlich finde es nicht perfekt. Es ist gut. Ich finde, es gibt bessere neutrale Shampoos, aber ist eben in diesem 3-pH-System bei Labo Cosmetica einfach der Faktor. Kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob man da was tauschen will. Aber wenn man im Originalsystem bleibt, ist das definitiv das neutrale Waschmittel.
Und dann haben wir sozusagen die effektivste Handwäsche durchgeführt.
Ja, genau. Also der letzte Schritt ist schlussendlich erst die Handwäsche. Aber weil die anderen zwei Schritte könntest du theoretisch vor der Waschanlage machen, wenn du Bock hättest. Aber
ja, das machen unsere Kunden ja nicht.
Ja, nee, das nicht. Aber
theoretisch kann man das.
Theoretisch kann man das.
Wobei wahrscheinlich die Autowaschstraße nicht neutral ist.
Nee, wahrscheinlich nicht. Also die Autowaschanlagen und auch die Schäume an der Waschbox, das vielleicht auch nochmal als spannender Hinweis, sind mutmaßlich überall, Achtung, Vorsicht, eine Verallgemeinerung, aber mutmaßlich überall eher alkalisch als neutral.
Weil die sollen ja auch, also das Auto soll danach ja auch sauber aussehen.
Es soll sauber aussehen, soll sauber werden und natürlich ist der organische Schmutz, wie ich ihn schon erwähnt habe, mit Insekten und Pipapo, eben das typische für den Otto-Normalverbraucher sichtbare. Also diese Kalkablagerung und Mineralablagerung, die siehst du erstmal nur durch Wasserflecken oder Kalkflecken auf dem Lack. Ansonsten ist das für den Otto-Normalo erstmal überhaupt nicht das Thema. Aber die anderen Sachen, die sehen die Kunden halt schon. Und daher sind da, soweit ich das zumindest von den Betreibern, die wir kennen, weiß, sind die eigentlich immer alkalisch, die Reiniger.
Somit wäre der Schritt 3 nicht unbedingt original, wenn wir damit durch die Waschstraße fahren. Ist ja auch wurscht eigentlich,
macht eh keiner. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das dann ist, weil da wird wahrscheinlich auch ein Vorreinigungsschaum verwendet, der kommt dann runter und dann wird nochmal klargespült, was weiß ich. Also sinngemäß ist das wahrscheinlich auch eine 2 oder 3 pH-Wäsche in der Waschanlage.
Okay.
Aber lassen wir mal sein, gell.
Okay, und warum machen wir den, wann machen wir jetzt diesen ganzen Schnickel eigentlich?
Was für ein Ding, Schnickel? Schnick, Schnack? Also,
genau, also wir wollen, also genau, also eine Variante wäre vielleicht auch einfach, das nach dem Winter zu machen?
Ja. Also ja, grundsätzlich, also ich fange mal vorne an, warum machen wir denn den ganzen Klimbim? Ne? Ist durchaus eine gute Frage. Also A, natürlich klar, generell Reinigung, bessere Reinigung und so weiter, war ja schon alles thematisiert. Immer sinnvoll, genau, weil umso mehr ich von Schmutz wegbekomme, umso weniger kann der sich ablagern auf eurem Fahrzeug und umso länger bleibt euer Auto schön und es frisst sich nichts ein. Somit ist es generell erstmal ganz vorsichtig pauschalisiert immer eine gute Idee. So, Warum ist das Thema überhaupt aufgekommen? Das Thema kam eigentlich erst in den letzten Jahren auf und auch da hat Labokosmetika einen ganz großen Anteil dran, dass es überhaupt diesen Stellenwert bekommen hat. Ich sag's dir ganz ehrlich, vor zwei Jahren, ich bin immer im Zeitgefühl schlecht, aber sagen wir, vor 2 bis 3 Jahren hat keine Sau da draußen dir irgendwas von der 3-pH-Wäsche erzählt.
Es hat ja auch keiner was vom pH-Wert überhaupt erzählt.
Ja.
Also vielleicht vor 4, 5 Jahren. Aber so ganz in den Anfangszeiten, als wir hier mit der Autopflege angefangen haben, da wusste ich nicht, was alkalisch und was sauer ist.
Würde ich so unterschreiben, ja, hast du recht, ja, genau. Aber das kam halt in den letzten Jahren erst auf und dadurch ist es halt ein absolutes Trendthema geworden, von wegen, ja, mach mal eine 3-pH-Wäsche oder wie sagen auch eine Dekontaminierungswäsche dazu. Ist auch ein neues Wort, was die Amis verwenden, eine Dekon-Wäsche. Das kam halt in den letzten Jahren erst großartig auf. Man muss dazu sagen, wir haben vorher schon mit einem APC, der immer hochalkalisch ist, zum Beispiel Fahrzeuge eingesprüht. Wir hatten vorher schon Kalklöser, die im sauren Bereich sind, um eben Kalkflecken vom Lack runterzumachen. Das sind alles Dinge, die es vorher auch schon gegeben hat. Da hat keiner jetzt das Rad generell neu erfunden. Labo hat es offensichtlich perfektioniert in den Produkten. Das sagen wir jetzt einfach mal so. Da können wir jetzt nicht 1:1 prüfen, ob das andere genauso gut können. Weil in der Art und Weise gibt es einige Produkte im Markt mittlerweile natürlich, die wollen ja alle was vom Kuchen, aber die haben die Produkte perfektioniert dafür und die haben das halt clever vermarktet und haben daraus das 3-pH-System gemacht. Muss man mal so.
Die haben es einfach mal auf den Punkt gebracht, was vorher sonst jeder mal irgendwie gesprüht hat und gemacht hat, wie er das für richtig empfindet, haben sie einfach ein richtiges System daraus gemacht.
Absolut richtig. Und man muss auch da sagen, Labokosmetika hat es geschafft, quasi hier das Tempotaschentuch für die 3-stufige Autowäsche ins Leben zu rufen. Weil jeder verbindet 3-pH, darum natürlich auch clevererweise das Ganze geschützt, 3-pH mit Labo. Ja, geiler geht's ja nicht. Also, weißt
Stimmt.
du? Also das ist rein wirtschaftlich gesehen, ohne alle anderen Seitenfaktoren mal außer Acht zu betrachten, ist das einfach ein super smarter Schachzug gewesen von denen. Ja, und das wird, glaube ich, für immer und ewig mit Labokosmetika verbunden bleiben, auch wenn die Leute andere Produkte verwenden. Ja, du kannst ja auch ein Ceva nehmen zum Nasenschneuzen, aber sagst, gib mir mal ein Tempo.
Das ist aber auch nicht so geil wie ein Tempo.
Gut, ist vielleicht hier auch so. Vielleicht ist deren 3-pH-System halt auch nicht so geil wie alkalischer Reiniger X von Hersteller Y. Das kann ja sein. Aber zurück zum Thema. Das kam auf mit dieser sogenannten Dekon-Wäsche, was meiner Meinung nach mehr oder weniger gleich zu betrachten ist, dass gerade im Aufbereitungssektor das Thema aufkam, Kunde kommt bei uns in die Aufbereitung. Ja, ich war vor einem Jahr bei euch, ihr habt mir hier eine Versiegelung drauf gemacht, die habt ihr für 2 Jahre angegeben, da perlt nichts mehr. So, scheiße. Und jetzt? Neu machen? Blöd. Und irgendwann kam man dann auf die Idee, und das war, denke ich, auch schon vor Labokosmetika der Fall, aber wie gesagt, die haben es halt bekannter gemacht.
Willst du gerade mal kurz weiterreden? Ich will nur mal gerade gucken, ob unser Fleisch so läuft, wie es sollte.
Kannst du gerne machen, ja. Das genau, also ganz kurz mal warten, ob hier die Tür, nee, es geht. Wir haben uns hier verbarrikadiert in unserem Büro, damit wir keine Außengeräusche kriegen. Jetzt hoffe ich nur, dass Yvonne gleich reinkommt und sagt so, oh scheiße, der Grill will nicht. Das Ding ist halt, da kommt jetzt der fiktive Kunde an und sagt so, hey, mein Lackschutz funktioniert nicht mehr gut. Und dann sagst du so, ja gut, was können wir machen? Früher in einem Land vor unserer Zeit hättest du gesagt, ja, es tut uns wirklich leid, müssen wir polieren, müssen wir neu machen, der ist halt irgendwie kaputt. So, und irgendwann kam man auf die Idee zu sagen, warum perlt er nicht mehr so gut? Chefin, wie sieht's aus da draußen?
Läuft
das gut. Irgendwann kam man auf die Idee zu sagen, vielleicht liegt es ja gar nicht am Lackschutz selbst, sondern vielleicht ist der Lack einfach nur kontaminiert, daher auch Dekontaminierungswäsche. Was machen wir? Okay, wir waschen mal mit einem hohen alkalischen Reiniger drüber und gucken mal, was passiert. Und wenn der Lack zum Beispiel voll war mit, ich sag jetzt mal, Baumharzablagerungen, die dadurch weitgehend runtergingen, könnte sein, dass sich danach direkt wieder ein Abperlverhalten dieser Beschichtung zeigt. So, im genau Umkehrschluss, kalkhaltiges Wasser. Ihr habt, Sahara-Staub, das wollte ich eben noch sagen, das kann ich jetzt gleich aus einer eigenen Erfahrung berichten. Sahara-Staub auf dem Fahrzeug drauf, und ihr dampft das Auto ab und sagt so, scheiße, da perlt gar nichts mehr. Das Ding ist hin. So, ihr wascht sogar neutral über den Wagen. Und das ist genau der Faktor, der jetzt wichtig ist. Weil man könnte ja sagen, ja, da wasch halt mal richtig. Ja klar, neutrales Auto waschen, scheiße, ist immer noch kaputt. Da geht nichts mehr, das Coating ist hin. So, und genau den Fall hatte ich, genau wo wir diese 3-pH-Geschichte bei uns jetzt aufgenommen haben. Ihr könnt ja auch ein Set bei uns kaufen im Shop, ein 3-pH-Reinigungsset, ein bisschen günstigeren Preis mit allen Labo-Produkten, die dafür genannt wurden. Und im Zuge dessen haben wir die ganze Sache nochmal durchexerziert, damit wir wirklich, so wie jetzt auch im Shop, euch über die Produkte berichten können und fundiert sagen können, wieso, weshalb, warum. Auf meinem Corsa probiert, Dach, nichts mehr geperlt, null. Ich so, okay, scheiße, gut. Der kann dermaßen bei mir nicht so oft gewaschen, das Auto. Also schön volles Rohr mit Primus drüber. Nö, hat nichts gebracht. Wir hatten vorher schon unsere kleine Purifica-Mini-Flasche aufgebraucht für einen anderen Test. Somit haben wir gesagt, na toll, Coating ist wirklich hin. Ich habe überhaupt in dem Moment gar nicht mehr so weit gedacht, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass es dann im Sahara-Staub lag, der die ganze Zeit gekommen ist. Wir haben, wie gesagt, dann neutral drüber gewaschen, abgespült, Hochdruckreiniger drauf. Also, wenn es aufgerissen ist auf dem Dach, dann war es schon gut. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Also, was haben wir gemacht? Wir haben uns dann in dem Fall, ja, es war ein anderer Reiniger, weil der Purifica leer war. Ich wollte jetzt nicht einen extra neuen aufmachen. Habe einen anderen sauren Reiniger genommen, habe den volle Lotte über mein Corsa-Dach gesprüht, habe es kurz einwirken lassen, habe es abgespült und dachte schon so,
bing, oh,
guck mal hier. Es war nicht so wie am ersten Tag. Das wäre gelogen. Aber du denkst so, ach krass, guck mal hier. Das war doch gerade eben nichts mehr da. Und jetzt auf einmal reicht es auf, jetzt kommt wieder eine kleine Perlenbildung zustande, den Vorgang nochmal wiederholt. Wie gesagt, es wurde nicht wie am ersten Tag und ich glaube, ich hatte auf dem Dach jetzt auch kein Longlife-Coating drauf. Das war nur ein besseres Sprühcoating, wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz, nur durch diese saure Geschichte war auf einmal wieder Leben in der Bude. So, heißt aber in dem Fall, die organische Verschmutzung war gar nicht gegeben vorher oder vielleicht nicht so stark, dass es relevant war für meine Beschichtung. Aber der Lack war kontaminiert mit den mineralischen Rückständen des Sahara-Staubs und der war nicht gänzlich runtergewaschen. Das hat offensichtlich nicht mit der Handfläche gereicht, mit der neutralen. Ja, der saure Reiniger hat dem Ganzen dann geholfen, um wieder zurück zum Leben zurückzukommen.
Aber eigentlich, wenn ich jetzt mal so als Laie spreche, ist das ja auch total logisch, ne? Also ich habe ja auf einem, ich nenne es mal klaren Lack, habe ich ja ein Coating drauf, also die Schutzschicht. Mhm. So, und darauf kommen im Laufe der Zeit Rückstände aus der Natur, egal ob in welcher Art, also auf jeden Fall, da kommen Sachen drauf, die ja normalerweise mit einer Wäsche entfernt werden. Aber manche sind vielleicht einfach so hartnäckig, dass man es nicht schafft, sie mit einer normalen Wäsche wegzumachen. Und diese Rückstände werden immer mehr und setzen sich ja sozusagen auf das Coating drauf. Dass das dann nicht mehr nach außen die Schutzschicht weitergibt sozusagen, also dass man sie erkennt, weil es ist ja quasi noch eine Schicht dazwischen,
genau, die
verhindert, dass man erkennt, dass da ein Coating drunter ist. Also jetzt mal ganz laienhaft gesprochen.
Ja, war eigentlich genau richtig. Ja.
Somit muss man irgendwie schaffen, diese Rückstände, die auf dem Coating drauf sind, zu entfernen. In der Hoffnung, dass die sich noch nicht so tief reingefressen haben, dass sie das Coating aufgefuttert haben.
Gute Metapher zum Thema Grillen, aufgefuttert, ja. Sehr richtig, ja, ist einfach so. Genau, und wie gesagt, das ist jetzt keine bahnbrechend neue Erkenntnis, aber es ist halt salonfähig geworden durch eben Labo Cosmetica und Co. Die Hersteller sind ja auch alle umtriebig, die wollen ja auch alle Geld verdienen. Und dementsprechend ist es heute so präsent wie noch nie zuvor, dass man den Leuten einfach an die Hand, hast du mal eine Decon-Wäsche gemacht? Das geht heute, wie hier hast du mal ein Tempo. Ja, das geht einfach das rollt einfach von der Zunge runter. Das hättest du vor 2 Jahren, was für ein Ding, Decon-Wäsche? Oder vor 3 oder 4, wegen mir ist ja egal. So, aber genau das ist das Ding. Wenn ihr also ein Coating fahrt, und jetzt reden wir erstmal wirklich von der Glaskeramik, Graphenbeschichtung, was auch immer, und ihr merkt, dass es nachlässt, muss das nicht per se so sein, dass das Produkt einfach generell nachgelassen hat, sondern es kann durchaus sein, und das ist mehr der Fall, als dass ein gutes Coating nicht mehr hält, wenn es ein Scheiß-Coating ist, okay, dass es durch solche Kontaminierung eben so, in Anführungszeichen, geschädigt oder daran gehindert wird, zu funktionieren, so wie Steve Wong gerade in einer laienhaften Sprache sehr schön ausgedrückt hat. Also braucht ihr diese Reinigungsschritte, um dem Coating wieder, in Anführungszeichen, Leben einzuhauchen, ohne dass man eine neue Versiegelung aufträgt oder sonst irgendwas.
Ich meine, im Kleinen ist das ja wahrscheinlich auch häufiger der Fall, wenn der Lack einfach schmutzig ist. Dass dann
sogar auch
eine normale, also das Coating wirkt mit Sicherheit auch schlechter, wenn der Lack einfach schmutzig ist.
1000%.
Somit hilft oftmals eine normale Wäsche auch aus. Wir sehen das ja auch öfters auf der Scheibe, wenn wir durch den Regen fahren und die Glasversiegelung funktioniert nicht mehr so gut, dann liegt es häufig einfach daran, dass die Scheibe total dreckig ist und nachdem man sie einmal wieder sauber gemacht hat, funktioniert es auf einmal wieder perfekt.
Absolut richtig. Es ist bei unseren Testtüren auch so, der Klassiker. Ne? Wenn der Marcel dann sagt, hier Tommy, ich wasche heute mal die Türen, 2 Minuten kannst du mal rauskommen. Ich gucke mir das ja fast immer mit an. Kommst du raus und er sagt, ich habe noch nichts gemacht, Hochdruckreiniger an, Feuer drauf und denkst so, oh, tot, geschlossener Wasserfilm. So, einmal drüber gewaschen, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, ne? Du siehst dann schon, welche Coatings gut oder schlecht sind und wenn du dann siehst, okay, das perlt nicht mehr so geil, das perlt noch geil, dann weißt du, okay, entweder ist hier eine Kontamination drauf, kannst du dann testen mit einer 3-PA-Variante oder in dem Fall brauchst du halt immer sauer alkalisch, Ob es was hilft, wenn es nichts hilft, dann ist das ein Indikator dafür, dass das Coating wirklich am Ende ist oder halt so geschädigt wurde, wie auch immer, das geht ja einher damit. Das heißt, wenn durch die 3-pH-Wäsche euer Coating nicht wieder herzustellen ist oder zu einem angemessenen Level wiederkommt, dann ist definitiv euer Coating nicht mehr so taufrisch oder vielleicht sogar so kaputt, dass es halt nicht mehr funktioniert. Das ist dann die letzte Prüfung quasi. Heißt aber, bevor ihr jetzt irgendwie zu eurem Aufbereiter des Vertrauens geht, sagt, ey, habt ihr irgendeinen Scheiß drauf gemacht, das ist nach einem Jahr schon nicht mehr gut, obwohl es ja 100 Jahre halten soll, dann erstmal eine 3-pH-Nummer machen, gucken, was passiert und danach könnt ihr euch auch noch beschweren.
Ist auch eigentlich eine tolle Sache, ne? Der Aufbereiter wäscht einfach das Auto und geht zum Kunden und sagt, ich hab's repariert, es ist wieder perfekt.
Tja, Yvonne, du hast das Geschäftskonzept der jährlichen Lackinspektion perfekt verstanden.
Ja, krass.
Ja. Wobei man da sagen muss, dass oftmals bei diesen Lackprüfungen, die da mit manchmal verkauft werden, auch gerne mal eine Nassversiegelung, eine Stufversiegelung drüber geballert wird.
Ja, ich meine, ja.
Aber grundsätzlich ist es richtig.
Solange es hält und funktioniert für den Kunden, jo.
Klar, ist trotzdem Augenwischerei, aber grundsätzlich ist das so ein Schritt, das würde ich nicht anders machen. Wenn du jetzt unser Kunde wärst mit einem Fahrzeug und sagst so, boah, irgendwie ist das mit dem Coating nicht mehr so pralle, bist aber so der 0815-Autowäscher, der halt eben auch zu unseren Kunden in der Aufbereitung gehört. Der vielleicht sagt, hier, ich dampfe den halt mal in eine Waschbox ab, ich habe gar keine Zeit zum Waschen, bla bla. So, der wird, wenn ich dem was von 3-pH erzähle, der springt mir ins Gesicht, weißt du? So, und dann kommst du hierher und sagst so, ah, irgendwie alles scheiße. Hm? Und dann sagst du, wie hast du denn gewaschen? Ja, ab und zu mal in eine Waschbox mal drüber, aber sonst, sag ich, alles klar, wir waschen mal. Würde ich eine sehr, sehr hohe Chance sehen, dass nach der 3-pH-Wäsche das Ding wieder so ist, dass der Kunde sagt, boah, cool, danke.
Okay, also mit einfachen Mitteln sozusagen das Coating wiederhergestellt.
Ja, genau. Genau, genau.
Okay, das heißt, wir haben jetzt zwei Einsatzgebiete sozusagen. Nach dem Winter ist es eine gute Idee.
Ja, genau. Winter wollte ich auch noch sagen, hast ja selbst schon angesprochen. Winter ist durchaus bezüglich der Salzgeschichte auf der Straße ein absolutes Thema. Ne? Also da dieses Thema Salz im Winter ist wirklich, das ist ja auch eine mineralische Ablagerung.
Also Salz ist jetzt zweiter Schritt quasi.
Korrekt, genau. Das ist die saure Geschichte. Also die Ablagerung vom Winter eben, ne? Die ganzen Mineralien, die auf dem Lack
landen. Und die Metalle vom Schneeräumer fallen da ja wahrscheinlich auch mit rein.
Ja, das ist dann, jetzt können wir wieder ins Kleine, ins Große, das ist eigentlich eher dann das Flugrostentferner-Thema, das kommt auch noch mit dazu nach dem Winter, aber.
Ja, okay, aber rein theoretisch metallische Verschmutzung,
mineralisch. Nicht metallisch. genau.
Egal. Also, es hilft.
Also es ist definitiv so, diese Ablagerung von Mineralien nach dem Winter, ne, ist wirklich so, nach dem Winter wäre für mich zum Beispiel legitim zu sagen, hey, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich eine alkalische Reinigung brauche oder habe ich jetzt keine Zeit, keinen Bock oder ich habe kein Mittel da. Aber eine saure Reinigung, um die Winterschmutzgeschichten zu lösen, absolut empfehlenswert nach dem Winter, ja.
Okay, wie ist es, wenn ich jetzt einen neuen Lackschutz auftragen möchte? Macht das dann auch Sinn? Also wenn es jetzt vielleicht auch nur ein Wachs ist?
Ja, genau. Also das hatte ich eben schon gesagt. Ne? Also wenn du wirklich sagst, ganz ehrlich, Firlefanz mit Politur, Knete, tralala, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will einfach nur mal wieder frisch auflegen. Ein guter Weg ist vorher eben auch da die Dekontaminierung vom Fahrzeug, um eben möglichst viel Schmutz runter zu haben, damit dein Lackschutz deiner Wahl, egal was es nachher final wird, eine möglichst direkte Oberfläche hat, die verschmutzungsfrei ist. Darum macht das auch da absolut Sinn, ja.
Okay. Aber meinst du, wenn man jetzt so ein Hobbyanwender ist, der alle 2 Wochen sein Auto wäscht, meinst du, es macht Sinn, das pauschal irgendwie alle 3 Monate mal zu machen? Oder eher, wenn man merkt, oder wenn man das Gefühl hat, dass der Lack nicht mehr so ganz taufrisch ist, stumpf wirkt, weiß ich nicht, Lackschutz nicht mehr perlt. Kommt wahrscheinlich drauf an, wie oft das Auto eingesetzt wird und was es überhaupt für Schmutzpartikel abbekommt.
Ja, das ist echt eine unheimlich schwierige Frage. Ne? Also natürlich hängt das von so vielen Faktoren ab, wie du gerade schon gesagt hast. Also einmal ist natürlich die Nutzung des Fahrzeugs ein Thema. Wenn das Auto nur in der Garage steht und schön Wetter gefahren wird, dann macht ab und zu mal sicherlich eine alkalische Reinigung Sinn. Aber dann brauchst du wahrscheinlich diesen sauren Schritt ohnehin selten bis gar nicht. So, und meiner Auffassung nach ist es so, und ich habe zumindest mit einem Coating-Hersteller darüber schon bei einem Abendessen mal drüber philosophiert, dass es mitnichten so ist, dass diese Produkte keinen Schaden eurem Lackschutz zufügen. Also es wird immer so hingestellt, also ich sage jetzt mal das Beispiel, im Carpro Sigua 2K steht, glaube ich, im Datenblatt drin, pH-Resistenz 12. So, jetzt könnt ihr sagen, geil, knall ich alles drauf, was pH 12 hat.
Jeden zweiten Tag hilft viel.
Da würde euch ein Herr Carpro sagen, ja Moment mal Leute, ich habe nur gesagt, dass das ein bis dahin die Schwelle ist. Das heißt aber nicht, dass wenn ihr mit 11,5 auf das Ding draufballert, dass das Ding sagt, ja, mach ruhig weiter, ist alles easy. Ja, es ist schon so, dass man wie, ich sage mal, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Das ist auch meine Meinung dazu, dass man eben mit solchen Produkten durchaus einen, wenn auch geringeren Schaden an einem gut funktionierenden Lackschutzprodukt anrichtet, weil eben das Mittel doch durchaus aggressiv ist. So, das ist erstmal für den Moment nicht schlimm, gerade weil ich ja auch diese eben besagte Auffrischung erzielen will oder Wiederherstellung an der Beschichtung. Aber als gängiges Mittel für die wöchentliche Autowäsche sehe ich es definitiv nicht. Halte ich auch für unnötig, weil außer bei jemandem, der wirklich mehr 20.000 Kilometer oder mehr auf der Autobahn abreißt, kriegen die meisten Autos gar nicht so viel ab, dass sich das lohnen würde. Meiner Meinung nach. Das ist echt unheimlich schwierig, weil es gibt halt auch viele Coatings, da kannst du das wirklich machen, bis der Arzt kommt. Der Marcel, wenn der wäscht in der Waschbox, der haut das gesamte Auto mit einer Sonax Multistar-Mischung jedes Mal voll. Jedes Mal. Von vorne.
Warum? Weil er Bock drauf hat?
Ja.
Okay.
Und weil er einen Drucksprüher hat, der elektrisch sprüht. Nein, also natürlich hat es auch klar Sinn, weil das Auto auch sauberer wird, aber das macht seinem Lackschutz nichts. Der hat die letzten Coatings, die er gefahren hat, keine Ahnung, 1,5, 2 Jahre oder sowas, das hat das Coating nicht gejuckt. So, und jetzt kann man natürlich dann zu Recht wieder sagen, ja, okay, wo ist jetzt das Problem?
Ja, also ich meine, es gibt wahrscheinlich am Auto auch noch andere Teile wie Gummis, sonstiges, was das vielleicht auf Dauer auch nicht so gut findet.
Das wäre jetzt Glaskugel, ne? Weil davon haben wir alle keine Ahnung. Ja. Aber sehe ich genauso. Also ich persönlich bin halt eher so, wo ich sagen würde, man kann das mal 1-2 Mal im Jahr machen oder auch 3 oder 4 Mal, je nach Nutzung des Fahrzeugs, um einfach diese Grundreinigung wiederherzustellen, um einfach das Coating auch zu befreien. Wenn man aber jetzt das halt, also wie gesagt, jede Woche wird für mich keinen Sinn machen. Allein vom Zeitaufwand her noch 3 Schritte jedes Mal gehen und so, das macht für mich einfach keinen Sinn.
Okay, aber ich verwende danach trotzdem wenn ich jetzt hier so ein Vollprogramm machen will, ersetzt es keine Knetanwendung danach, oder? Also das werde ich ja wahrscheinlich spüren, wenn ich dann darüber meinen Lack drüber fasse, ob es Sinn macht, Knete zu verwenden oder nicht.
Genau. Also das ist sicherlich so, dass es schon ein Stück weit hilft. Und das ist ja das nächste Problem, das wissen die meisten von euch ja bestimmt, dass eine Lackknete im Mindesten eine Medium Knete, mild kann man jetzt wieder diskutieren, eigentlich nie ohne Spuren auf der Oberfläche vonstatten geht. Also wenn ich die verwende, eine Lackknete. Wer es nicht weiß, kann man bei uns nachlesen oder auch einen Podcast drüber hören. Nee, Podcast haben wir noch gar keinen.
Wollten wir nochmal machen.
Aber wir haben einen Blogbeitrag drüber über die Knete. Also wer jetzt sagt, hey, Knete, bitte
was
mal.
Was ist das?
Genau, autopflege24.net, auf den Blog gehen und dort ein bisschen weiter nach hinten gucken und da findet ihr Beiträge zu Knete. Aber die meisten werden es wissen, was es ist. Fakt ist, wenn ihr mindestens ein dunkles Fahrzeug habt und mit einer Medium-Knete wie der Magic Clean Blau drüber knetet, werdet ihr Spuren in der Oberfläche sehen. Garantiere ich jedem. Also es mag eine Handvoll Leute geben, die es auch spurenfrei hinkriegt, aber ich bleibe dabei, den meisten wird es nicht gelingen. So gut ihr auch sprüht und macht und tut, das wird nicht funktionieren.
Also zumindest, wenn ihr da jetzt mit einer Lampe reinhaltet.
Ja, oder halt im Sonnenlicht durchaus auch. Ne? Klar. So, jetzt hast du beim Coating, was wirklich toll noch funktioniert, holst du aber durch diese Kneteanwendung Spuren rein. Das heißt, eigentlich sollte man sich das gut überlegen, mindestens mit einer Medium-Knete, bei einer milden kann man nochmal diskutieren. Weiße Magic Clean ist ja noch ein bisschen sanfter. Aber in der hohen Wahrscheinlichkeit werdet ihr euch Knetspuren in den Lack holen. So, und deshalb ist diese chemische Reinigung der einzige Weg, um dieses Risiko zu eliminieren. Das heißt, ihr habt keine Knetspuren drin, kriegt aber trotzdem eine Vielzahl von diesen Verschmutzungen weg, ohne überhaupt eine Knete anwenden zu müssen. Natürlich bin ich bei dir, gibt es einige dieser Rückstände, die am Ende des Tages nur noch durch eine Knete weggehen.
Wenn jetzt so ein Vogelkot oder so ein Fliegenrest schon Ewigkeiten auf dem Lack drauf ist und die Sonne drauf geknallt hat, dann wird dir wahrscheinlich keine andere Möglichkeit bleiben.
Musst du ein bisschen differenzieren wiederum, weil es ist wie eine Erbshehlerei, ich weiß, aber der eingebrannte Vogelkot, der würde zum Beispiel mutmaßlich nur mit Politur weggehen. Aber gerade so Baumharzgeschichten zum Beispiel, ne, wenn das auf dem Auto drauf klebt, so klebrige Rückstände oder sowas, die mögen zwar zu großen Teilen auch durch alkalische Reiniger weggehen, aber wahrscheinlich nicht alles, je nachdem, wie lang es drauf war, gehärtet es. Also alles, was fühlbar ist, eben dafür ist ja eine Knete da.
Okay.
Schwierig.
Und eine Politur ersetzt es ja sowieso nicht, nee. Weil das ist ja
nein.
ein anderer Schritt.
Genau. Was durchaus noch eine Frage wäre, wann oder für wen macht diese Reinigung überhaupt Sinn? Also ich persönlich würde sagen, ich würde sie isoliert nur für Leute empfehlen und als sinnvoll erachten, wenn ihr eine Beschichtung auf dem Fahrzeug fahrt. Also,
ich hätte jetzt auch gesagt, so derjenige, der einmal im Monat sein Auto wäscht, wenn es mal wieder schön sein soll, hat vielleicht nur einen Sprühwachs oder einen Wachs, was man sowieso alle 2-3 Monate neu macht. Ich glaube, für denjenigen ist es nicht unbedingt notwendig, oder?
Nee. Also genau da kommen nämlich zum Problem, gerade Wachse, also reden wirklich von Naturwachsen, Canaoba-Wachs oder spätestens ein Sprühwachs, was ja noch die abgeschwächtere Variante dann ist, weil man das ja gar nicht mehr richtig aufträgt, sondern nur eigentlich so einen Hauch drüber schmiert. Die werden sehr, sehr wahrscheinlich durch eine alkalische und oder auch saure Reinigung
sterben.
So, und wenn wir jetzt uns überlegen, gerade die Leute, die ein schönes Wachs fahren, die wissen ja, was sie da tun. Es ist ja keiner, der ein Wachs fährt und sagt, hey, also ich habe das letzte Woche wieder gehört, wo ich dann mir immer auf die Zunge beißen muss und sage so, das kann nicht sein.
Ja, das habe ich mir gedacht, als ich es irgendwie nebendran
gehört habe. Hast du gehört, ja. Wo der Kunde sagte so, ja, ich wachse 2-mal im Jahr und das reicht mir. Und ich denke so, wie viele Kilometer? Ja, 15.000 im Jahr. Und ich so, never. Ja, aber der hat halt einen anderen Anspruch. So, wenn wir aber von unserem Nagel im Kopf Anspruch ausgehen, werden alle, die ein Wachs verwenden, wissen, in 4, 6, 8 Wochen spätestens, je nach Nutzung und so weiter und tralala, ist das Zeug nicht mehr so geil, dass ich es noch gut finde und ich will es neu machen.
Ich wollte gerade sagen, und man kann sich darauf freuen, dass man es neu macht. Das machen ja auch die meisten.
Klar, genau, absolut richtig. Also wer ein Wachs verwendet, der ist sich dieser Thematik ja bewusst. So, ist ja auch nichts Schlechtes, muss ja passen. Cadillac kriegt zum Beispiel auch nur ein Wachs bei mir, weil passt halt. So, egal, anderes Thema. Aber warum sollte ich in dieser kurzen Halbwertszeit von, sagen wir mal, im Mittel von 6 bis 8 Wochen von so einem typischen Wachs, so würde ich jetzt mal sagen, lass es selbst 3 Monate sein, wenn es 3 Monate wären. Warum sollte ich dann das Risiko eingehen, durch eine alkalische und oder saure Reinigung das Wachs frühzeitig so zu beschädigen, dass ich sagen muss, scheiße, jetzt muss ich doch schon wachsen. Macht für mich keinen Sinn.
Aber rein theoretisch könnte es in dem Übergang zwischen ich wachse neu vielleicht ja doch mal Sinn ergeben, wenn zwischendurch jeder Sahara-Staub runterkam und das noch.
Naja, also da würde ich dann eher die Prämisse haben, zu sagen, ich möchte möglichst schnell und gut diesen ganzen Mist vom Lack haben, egal was mit meinem Wachs passiert. Also weißt du, dann wäre es mir wurscht, ob das Wachs zerstört wird, dann habe ich lieber den Sahara-Rückstand vom Lack runter.
Nee, schon gleich. Ich meine aber dafür, also dafür wäre ja für den ganz normalen Anwender, der wachst, ist ja trotzdem auch eine Möglichkeit, die 3-pH-Wäsche zu machen.
Ach so, ja, natürlich, klar. Ja. Also,
weil wie soll er sonst die ganzen Reste von seinem Lack runterkriegen?
Okay, ja, da habe ich gerade voll verstanden. Ja, natürlich, das ist richtig, genau. Also, das ist ja eine persönliche Meinung. Mag sein, dass da Leute draußen gibt, die sagen, ja, bei mir ist auch beim Wachs, dass es funktioniert und hält das Wachs noch eine Woche länger oder so. Vielleicht kann das sein. Ich persönlich würde lieber neu wachsen dann. Also ich sehe es da nicht so als wirklich sinnvoll an. Bei einer Sprühversiegelung, je nachdem, wie lange die halten, da gibt es natürlich mittlerweile gerade Sonax Ceramic Spray Versiegelung oder auch jetzt hier diese Class Metal Bulle zum Beispiel, die hat ja auch eine Bombenhaltbarkeit. Da kann man wieder drüber reden. Die sind so stabil auf der Lackoberfläche und sind so widerstandsfähig. Da kann man vielleicht schon mal wieder drüber reden, ob das jetzt wirklich einen relevanten Schaden zufügt oder vielleicht sogar im Gegenzug hilft, die noch länger halten zu lassen. Da muss man vielleicht einfach mal Trial and Error machen und sagen, komm, ich probiere es. Wenn es besser wird dadurch, geil. Wenn es dadurch noch schlechter wird, dann weißt du, okay, so resistent gegen alkalische oder saure Reiniger ist das Produkt halt auch nicht.
Was ist mit dir persönlich?
weil ich ja so oft wasche, meinst du? Mhm. Naja, also bei mir ist es tatsächlich schon so, egal was ich auf dem Auto habe, für mich ist diese, ich nenne es jetzt mal 3-pH-Wäsche, ich mache es tatsächlich anders. Tatsächlich hatten wir auch das Primus von Labo Cosmetica jetzt erst auch aufgenommen, weil wir eben genau dieses 3-pH-System auch anbieten wollten. Aber ich persönlich mache diese Schritte eigentlich pauschal immer, egal was auf dem Fahrzeug drauf ist. Weil Fakt ist einfach, der Corsa wird so dreckig bei uns mittlerweile oder halt so lange in einem nicht sauberen Zustand, dass es eigentlich unabdingbar ist, mit diesen ganzen Mitteln an Lack zu gehen. Weil, also mindestens sprühe ich ihn auch wieder Marcel satt mit APC ein. Das ist so ein Standard. Ich werde jetzt nicht anfangen, extra den Schaum und sowas, wenn ich den gerade offen habe, mache ich es. Ansonsten nehme ich mir einen APC halt. Aber grundsätzlich mache ich diese Schritte eigentlich jedes Mal.
Also den Schritt 1, den alkalischen Schritt.
Den in jedem Fall, ich sage es dir ganz ehrlich, nachdem ich beim letzten Mal diesen Aha-Effekt mit dem Sahara-Staub hatte, würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, in Zukunft gehe ich zusätzlich auch diesen sauren Schritt bei mir.
Okay, also vor allem, wenn das Auto schon eine ganze Weile nicht mehr gewaschen wurde.
Exakt.
Wenn du jetzt im Abstand von 2 Wochen, warum auch immer, du auf einmal Zeit hast und Bock drauf hast, den Corsa waschen würdest, dann wäre es wahrscheinlich nicht notwendig.
Genau, also ja. Also ich meine, klar, du weißt ja selbst, wie er aussieht, logischerweise.
Ja, schon klar.
Das ist halt leider das Problem. der Schuster hat die schlechtesten Schuhe und dementsprechend sieht der Kasten halt auch aus, wie er aussieht. Und da jetzt anfangen, ich gehe direkt mit einer Handwäsche ran. Wir hatten beim letzten Mal, wo ich mit Marcel die Tests wieder draußen gemacht habe, war es so, dass wir, ich weiß gar nicht, da war es jetzt noch nicht so lange her, wo er gewaschen wurde zuletzt. Und wir fahren ja eigentlich auch nicht extrem viel, gell? Darf man auch nicht vergessen. Auto steht nachts in der Tiefgarage, kriegt eigentlich nur, wenn überhaupt, tagsüber Schmutz ab, auch Nässe, tralala. Was der hinten an Flugrost hatte auf dem Heck, ich wollte es einfach nur mal wieder ausprobieren. Ich habe gesagt, komm, jetzt ist es eh gerade gewaschen, komm, ich hau noch mal eine Runde Iron X drauf von Carpro. Dachte so, ach du Scheiße, ey, da sind überall rote Partikel gelöst worden und rot runtergelaufen. Dachte ich, das gibt's doch gar nicht.
Ob das noch vom Winter ist?
Nee, der ist ja aufbereitet worden. Also das, also weißt du, das sind so Sachen, da siehst du halt, was auf den Autos für ein Zeug landet und warum sich eben solche Reiniger, egal wo, immer in einem gewissen Rahmen lohnen. Und deshalb gibt es halt so Sachen wie ein 3PH-System, Hashtag Decon-Wäsche. Wenn wir jetzt mal vom 3PH wegkommen würden, das darf man ja schon erwähnen, wenn wir über eine Decon-Wäsche reden, die nach gleichem Maßstab läuft, kriegt ihr natürlich bei uns im Shop auch reichlich Alternativen zu den ganzen Thematiken.
Vermutlich kann man filtern, oder? Wenn man bei uns in der Auto-Shampoo-Kategorie ist.
Genau. Also wenn ihr speziell nach Shampoos oder Shampoo-Schaumreinigern sucht oder sowas, könnt ihr tatsächlich einen Filter Decon-Wäsche setzen. Oder ich glaube Decon-Reinigung, ich weiß gerade jetzt nicht.
Echt? Haben wir so?
Naja, mal. ich guck gerade nach.
Also mal mindestens können wir nach sauer, guck lieber nach, bevor ich jetzt hier gefährliches Halbwissen verbrate. Ja. Auf jeden Fall haben wir ein Sparpaket, wo ihr das Original Lapa Cosmetica Set kaufen könnt. Also sprich die drei unterschiedlichen Reiniger und dabei noch ein bisschen Geld spart.
Genau.
Findet ihr in der Kategorie Sparpakete.
Mhm. Einzelprodukte gibt es natürlich auch, klar. Also es ist tatsächlich so, also wenn ihr bei uns auf den Shampoo-Bereich geht, das ist quasi Außenpflege, Lack und dann Shampoo. Dort gibt es extra einen Filter, der nennt sich Verwendungszweck und da gibt es den Punkt Decon-Wäsche. Wenn ich den mal anklicke, okay, das muss ich vielleicht mal mit unserem Admin checken, weil wenn du es anklickst und es sind mehr Worte drin, musst du erst nach unten scrollen, um auf Speichern zu drücken. Das ist nicht so cool. Bitte nachher mal dran erinnern, Yvonne. Du kannst ja immer auf deinen schlauen digitalen Blog schreiben.
Mache ich.
Einfach nur mal Stichwort Filteranzeige oder so, weil das ist mir gerade aufgefallen. Also ich rede jetzt vom Handy. Zeigeergebnisse 8. Zack. So. Und da haben wir zum Beispiel Autograph Alexandrite Organic Acid Shampoo. Das ist ein richtiges saures Shampoo. Damit kann man auch eine Handwäsche machen damit. Das geht auch. Dann schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr müsst quasi nicht mehr neutral waschen. Kann man machen. Wir haben den Autograph Snowform, den Carnelian zum Beispiel. Das ist der alkalische Schaumerzeuger. Saures Reactivation Shampoo von Koch Chemie. Klar, die Labo-Produkte hatten wir schon alle genannt. Das Bubble Mild Pre-Wash zum Beispiel von The Class. Genau, also da gibt es einige Produkte. Bin ja eh gerade dran, das wollte ich noch ein bisschen optimieren, die Kategorie, weil da tauchen ja zum Beispiel andere Produkte, die alkalisch sind, nicht auf. Also zum Beispiel der Vorreiniger von Autograph, der Citrin zum Beispiel. Ja, das ist ja auch ein alkalischer Vorreiniger. Das ist ja ein Traffic Film Remover. Da gibt es eigentlich, hört es auf mit diesen Fachworten, das ist eh schon genug. Aber der ist auch dafür da, um diese organischen Rückstände zu entfernen. Und den sprüht man eigentlich nur auf. Darum taucht der jetzt halt in der Shampoo-Kategorie nicht auf. Das ist immer so ein bisschen schwierig, wie man es einsortiert. Aber wir haben da reichlich Produkte. Also ich denke, da wird man auf jeden Fall bei uns auch alternativ fündig.
Ansonsten einfach anrufen, uns eure Waschgegebenheiten, Wünsche schildern und dann
kriegt
ihr eine Empfehlung.
So sieht's mal aus. Ne? Also ich denke, es ist auf jeden Fall ein hochspannendes System und ich denke, man kann, wie schon erwähnt, Lapa Cosmetica nur gratulieren, sowohl für die eigenen wirtschaftlichen Interessen als auch für die Szene selbst, weil ich glaube, es hat vielen, vielen Menschen in der, ich sag mal, hochwertigen Autopflege durchaus die Augen geöffnet, was machbar ist und was auch Sinn ergibt. Wo viele vorher gar nicht drüber nachgedacht haben. Also.
Man kann damit so ein bisschen zaubern sozusagen. Also man kann aus einem kaputten Coating nur durch, ich sag mal, 1,5 Stunden Wäsche, wie auch immer, Reinigung des Lackes auf einmal, wie aus Zauberhand, ist es wieder da.
Ja, das ist das
im besten Fall.
Ja, also ich meine, klar, das hört sich jetzt immer so hochtrabend an. Also es ist natürlich so, ein totes Coating ist ein totes Coating. Ja, man kann nicht Wunder vollbringen, aber es ist hocherstaunlich, wenn wir das selbst sehen draußen bei unseren Testtüren, was die an Ablagerung kriegen, die liegen nun mal 24/7 draußen. Ne? Die kriegen den ganzen Müll aus der Luft ab, vom Regen, vom Feld oben, den Staub und was weiß ich.
Aber die bewegen sich nicht. Also die liegen wirklich nur faul rum.
Genau, die liegen nur faul rum. Das sind richtig faule Testbauteile. Und ja, das ist so krass. Also es ist wirklich so krass. Also A, was eine Wäsche allein bringt, ja, wenn du wirklich schon davor stehst und sagst, so, ja, die sind hin, oh krass, geht doch noch was. Und dann denkst du, ah, ist nicht mehr so super, machen wir mal eine APC. Wir machen ja meistens eine Allzweckreiniger-Anbindung, APC-Reinigung drüber und denkst so, ach, guck mal hier. Ich weiß so, wie es eben aussah, jetzt sieht es viel besser aus. Ja. Und bei denen muss man sagen, ist der Effekt nie so krass, weil, sofern der Marcel keinen Urlaub hat, ist es so, dass die eigentlich jede Woche im Zuge irgendeiner Autoaufbereitung immer nach der Aufbereitung mal drüber gewaschen wird. Das heißt, die werden jede Woche gewaschen und kommen, wie du schon gesagt hast, eben nicht mit Bewegung in Berührung, also mit, wo der ganze Dreck rausspritzt und sowas, wie bei einem Auto was fährt. Dementsprechend sind die relativ geschützt in dem Bezug, aber es hilft nach langer Zeit immer noch mal ein Quäntchen, um das Ganze wieder ein bisschen ein höheres Level zu bringen.
Okay.
Glaubt mir gar nicht, gell?
Ja, krass. Ich habe sehr viel gelernt heute.
Ja?
Ich hoffe, ihr auch.
Das hoffe ich auch, ja.
Und ich hoffe, es war nicht ganz so langweilig. Es war doch ein bisschen ein trockenes Thema.
Ja, ich weiß. Es ist schwierig. Es ist durchaus schwierig. Aber.
Und jetzt raus, Auto waschen.
Jetzt raus, Auto waschen, ja, genau. Genau. Wir müssen grillen und Fußball gucken.
Genau.
Und ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Hast du mal die Zeit gestoppt, wie lange wir heute schon reden? Weil mein Timer an diesem wunderschönen Gerät sagt 1:48. Kann das sein?
Hätte ich jetzt vermutet, ja. Weil also es ist jetzt 2:30. Wir haben aber mal Pause gemacht und wir haben so gegen 12 angefangen. Ja, ich glaube, es kommt schon hin.
Wahnsinn. Für so ein umfangreiches Thema, so einen kurzen Podcast.
Das liegt an mir.
Du hast einfach die richtigen Fragen gestellt.
Das hat doch irgendwann mal irgendein Kunde zu mir gesagt, Yvonne, du musst häufiger beim Podcast mitmachen. Das wird dann manchmal ein bisschen kompakter.
Genau, aber das liegt meistens daran, dass die Yvonne Hunger hat. Das können wir heute noch nicht
nee, ich habe schon gefrühstückt.
Ja, ja, genau, richtig. Aber das andere Thema dauert noch. Wie lange dauert es noch?
Ja, bis nach dem Fußball. Perfekt also, getimed. So bis um 6.
So bis um 6, ja, genau. Das ist, ja, aber ansonsten würde ich sagen, haben wir alles besprochen, was zu besprechen gibt, gell?
Genau.
Ich bin wirklich ultra gespannt, wie der Ton ankommt, weil ich sag's euch ganz ehrlich, Leute, ich höre mich ja logischerweise gerade selbst wegen mit Headset und sowas und ich bin noch nicht überzeugt, dass ich das gut anhört.
Aber höre ich mich normal an, also wie immer oder anders?
Boah, da du so selten Podcast machst, ist es schwierig. Also das Problem ist halt, weißt du, natürlich höre ich dich den ganzen Tag, weil wir uns durchaus auch mal unterhalten, das soll vorkommen. Und das ist aber eine andere Intonierung oder eine andere Tonqualität, als wenn du direkt eine Mickey Maus auf dem Kopf hast. Weißt du, ich höre jetzt halt das volles Rohr direkt ins Ohr, geile Reim. Ja, weißt du, das hört sich alles anders an. Und ich bin ganz ehrlich, meine Stimme hört sich, also nicht so krass wie mein allerersten Podcast, wo ich damals ja gesagt habe, ach du Scheiße, das kannst du nicht senden, weil du hast ja fast schon Angst vor deiner Stimme, weil die sich so furchtbar anhört. Aber ich finde, die hört sich heute irgendwie ganz anders an. Und entweder ist es cool und es ist so, dass jeder sagt, perfekt, Ton passt, super, auch wenn es sich jetzt anders anhört. Oder ich muss dran schrauben und dann wird es kompliziert, weil da, puh.
Okay, dann bitte relativ schnell Info, weil wir wollen nächste Woche machen wir einen Monatsrückblick, so war der Plan, gell?
Ja, genau.
Weil wir dann auch demnächst mal im Urlaub sind.
Das ist richtig, genau. Dementsprechend, jetzt muss ich das Ding doch schneiden, das wird noch gleich noch ein Abenteuer, glaube ich.
Ja.
Aber gut.
Okay, dann wünsche ich euch allen einen schönen Sonntag oder was für einen Wochentag auch immer ihr hört.
Genau.
Genießt das Wetter, solange der Sommer noch da ist.
Richtig. Und
wir hören uns nächste Woche.
Wascht nur ein bisschen Auto und bleibt sauber und bis nächste Woche dann. Macht's gut.
Macht's gut, tschüss.
Ciao, ciao.